Leute entwickeln halt einfach von Anfang an geilen Scheiß, auf den die Leute Bock haben. Keiner möchte doch ein System kaufen aus Unwissenheit, was nur 54% Effizienz hat.
Die Welt da draußen wird nicht sicherer. Speichertechnisch definitiv würde ich immer empfehlen, das Thema Notstrom mitzudenken.
Würdest du sagen, dass eure Studie, die ihr durchgeführt habt, dass das wirklich aktiv dazu beigetragen hat, dass die Hersteller sozusagen gezwungen waren, effizientere Geräte zu bauen? Wenn du gerade über einen Heimspeicher nachdenkst, dann solltest du dieses Gespräch unbedingt bis zum Ende anschauen, denn mein heutiger Gast gehört zu den Menschen, die wahrscheinlich mehr Heimspeicher analysiert und bewertet haben als fast jeder andere in Deutschland. Wir sprechen heute darüber, wie groß ein Speicher wirklich sein sollte, warum manche Systeme über 200 Euro mehr Ertrag pro Jahr bringen als andere, welche Fehler viele Eigenheimbesitzer machen und worauf du bei Effizienz, Lebensdauer und Energiemanagement unbedingt achten solltest. Und weil in diesem Gespräch unglaublich viel Informationen drin waren, habe ich daraus eine Checkliste zusammengestellt, die ich dir hier unten drunter verlinke. Die kannst du kostenlos runterladen auf meiner Wissensplattform auf sonnefreihaus.de, damit du eine gute Entscheidung triffst und möglichst teure Fehler vermeiden kannst. Außerdem möchte ich einmal darauf hinweisen, dass das Ganze hier ein Video ist, in dem Dr. Johannes Weniger ganz viele Grafiken zeigt. Wenn du das also visuell brauchst, dann schau dir unbedingt das Video auf meinem YouTube-Kanal an. Den Link findest du auch hier unten drunter. Wenn du mich dabei unterstützen möchtest, solche spannenden Gespräche mit Experten wie Johannes auch in Zukunft zu führen, dann ist ein Abo die beste Unterstützung. Das kostet dich keinen Cent, hilft mir aber enorm, solche Formate weiterhin möglich zu machen. Und jetzt viel Spaß mit Dr. Johannes Weniger. Johannes, ich glaube, jeder, der sich mit Photovoltaik im Eigenheim beschäftigt und über einen Heimspeicher nachdenkt, der wird irgendwie schon mal mit dir im Kontakt gewesen sein. Zumindest, wenn er sich auch für die Effizienz des Heimspeichers interessiert hat. Denn du hast ja maßgeblich mit an der Heimspeicherstudie, an der Stromspeicherstudie gearbeitet. Ne? Da habe ich auch einige Videos schon drüber gemacht. Schön, dass wir sprechen können, denn ich habe ganz, ganz viele Fragen mitgebracht rund um den Heimspeicher. Vielleicht magst du selbst noch mal ganz kurz sagen, wie bist du in diese Szene Photovoltaik reingekommen?
Ja, gerne. Ich bin vor 16 Jahren in die Photovoltaikbranche gekommen, war da zuerst im Bereich zur Planung und Begutachtung von auch größeren PV-Anlagen aktiv und ja, 2013 hat mich dann ja der Forschergeist eingeholt und habe mich dann dafür entschieden, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft zusammen mit Volker Quaschning die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme zu gründen, wo wir auch in vergangenen Jahren versucht haben, durch verschiedenste Studien auch den Ausbau der Photovoltaik und Stromspeicher in Deutschland voranzubringen und bin jetzt seit 2026 mit dem Startup Akku aktiv und wir versuchen auch möglichst nah an der Praxis auch oder wir verstehen uns so, dass wir eigentlich die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis sind, um versuchen hier mit Produktvergleichen, mit Studien auch den weiteren Ausbau der Photovoltaik in Deutschland voranzubringen.
Okay, spannend. Also ich kenne dich jetzt noch natürlich viel aus der Stromspeicherinspektion im Zusammenhang mit der HTW, heißt aber, du bist jetzt selbst Gründer von Akku. Und wie kann ich jetzt verstehen, was ist da die Idee dahinter jetzt? Also du forschst weiterhin?
Genau, die Idee ist es, sagen wir mal, möglichst nah an den Fragestellungen, die auch einfach tagtäglich die Menschen da draußen auch beschäftigen, Forschungsfragen zu bearbeiten. Und wir fokussieren uns zum einen darauf, dass wir diese Stromspeicherinspektion zusammen mit der HTW als Kooperation von HTW, Berlin und Akku weiter fortsetzen, haben darüber hinaus aber natürlich auch weitere neue Sachen im Petto, in Vorbereitung, sodass man auch davon ausgehen kann, dass wir auch noch weitere Produktvergleiche jetzt in den nächsten Monaten anschieben werden, immer mit dem Ziel, auch mit diesen Produktvergleichen auch eine gewisse Sogwirkung zu generieren, weil wieso machen wir das? Wir wollen dazu beitragen, dass die Geräte effizienter werden, dass die Geräte qualitativ hochwertiger werden und da haben wir ja die Erfahrung gemacht seit 2018 mit der Stromspeicherinspektion, dass solche Produktvergleiche auch wirklich dazu beitragen können, dass die Qualität, die Effizienz der Geräte im Markt auch deutlich sich verbessert hat.
Ja, also du sprichst ja das Thema Effizienz an. Ganz viele, die sich für eine Photovoltaikanlage interessieren, sind mittlerweile schon an dem Punkt, dass sie sagen, okay, ich möchte meinen Strom auch nachts nutzen. Mhm. Wir sprechen gleich auch super gerne über Zelltechnologie, über Langlebigkeit von Speichern. Aber weil du gerade das Thema Effizienz schon ansprachst, würdest du sagen, dass eure Studie, die ihr durchgeführt habt, oder ja, schon viele Jahre ja auch durchgeführt habt, dass das wirklich aktiv dazu beigetragen hat, dass die Hersteller sozusagen gezwungen waren, effizientere Geräte zu bauen?
Ich würde jetzt nicht sagen gezwungen, aber definitiv, dass sich das positiv darauf ausgewirkt hat, dass die Geräte effizienter geworden sind. Also das spielen sich auch immer wieder auch Entwickler oder auch Produktmanager uns, dass natürlich das Thema Effizienzbewertung deutlich an Priorität bei der Entwicklung neuer Produkte auch gewonnen hat. Und es hat ja auch einen entscheidenden Vorteil. Wenn ich ein effizienteres Gerät habe, dann habe ich höhere Kosteneinsparungen, die ich erzielen kann mit dem Speichersystem im Jahr. Ich habe, sage ich mal, weniger Abwärme, die auch entsteht. Da muss man einfach wissen, dass natürlich, wenn ich mehr Umwandlungsverluste habe, dass die Geräte wärmer werden und dadurch auch schneller altern. Das ist gerade bei integrierten Systemen der Fall. Das heißt, wenn in einem Gehäuse sowohl die Batteriezellen verbaut sind, als auch der Wechselrichter, der dann aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht, da ist es einfach so, dass hohe Wechselrichterverluste dazu führen können, dass einfach auch die Batteriezellen schneller altern. Und deshalb sehen wir hier auch einfach schon intrinsisch eine Motivation, effizientere Geräte zu verbauen, weil ich dann natürlich auch hier hohe Temperaturen von den Batteriezellen auch reduzieren kann, was sich wiederum ja einfach positiv auf die Langlebigkeit der Batterien auswirkt.
Okay, ja. Ich glaube, wir müssen Schritt für Schritt mal vorgehen, weil du sprichst gerade ganz, ganz viele wichtige Sachen an: Temperatur, Wechselrichter und Akku in einem Gehäuse. Wir sprechen bestimmt jetzt auch gleich noch über die Speichergröße. Ich bin ja im Auftrag, sage ich jetzt mal, der Eigenheimbesitzer oft unterwegs und möchte, dass die Leute da draußen einfach eine gute Entscheidung treffen können für ihr Eigenheim. Angenommen, ich weiß gar nicht genau, hast du Geschwister?
Ja.
Ja, dann angenommen, ein Geschwisterteil von dir möchte jetzt eine PV-Anlage kaufen und einen Heimspeicher. Was würdest du empfehlen? Wie soll man vorgehen?
Dem Thema sollte man sich eigentlich auf zwei Seiten nähern. Also es macht Sinn, sich erstmal mit der Frage zu beschäftigen, was will ich überhaupt haben? Mhm. Und da würde ich definitiv relativ früh die Frage stellen, wie ist es mit dem Thema Notstromversorgung? Also wenn das Stromnetz ausfällt, stellt sich die Frage, ist es mir wichtig, dass mein Speichersystem mich noch weiter versorgen kann? Und die zweite Frage, die man direkt im Anschluss stellen muss, ist es mir wichtig, dass, wenn der Stromausfall länger dauert, ich auch in der Lage bin, mit der Photovoltaikanlage tagsüber den Batteriespeicher wieder nachzuladen, um auch mehrtägigen Stromausfall zu überbrücken.
Ja.
Also das ist eigentlich mal die Frage, wo man aus meiner Sicht anfangen sollte, über, sage ich mal, Produktauswahl zu in diesen Bereich halt einzutreten, weil halt nicht alle Speichersysteme notstromfähig sind und auch nicht alle Speichersysteme in der Lage sind, dass eben beim Stromnetzausfall auch die Batterie PV-seitig nachladen können.
Ja.
Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich ganz klar das Thema Energiemanagement. Also wenn vor Ort jetzt schon eine Wärmepumpe verbaut ist, dann macht es Sinn, sich auch darüber Gedanken zu machen, ist diese Wärmepumpe unter Umständen auch mit dem Speichersystem kompatibel? Das heißt, können die miteinander kommunizieren, sodass die Wärmepumpe auch, so, weil wir Überschüsse haben von der Solaranlage auch, die halt direkt auch nutzen kann, indem halt die Wärmepumpe dann mehr läuft, wenn wir mehr Solarstromüberschüsse haben. Also das ist, sage ich mal, so die eine Seite, dass man halt einfach guckt, von der Seite aus einzugrenzen, was für Hersteller kommen da in Frage. Die andere Seite ist, dass ich einfach lokal gucke, wer, sage ich mal, vor Ort Photovoltaikanlagen installiert, wer auch einen guten Ruf hat, weil es ist ja so, dass der Installationsbetrieb jetzt nicht nur einmal vorbeikommt, wenn die Anlage installiert wird, sondern ja in der Regel ja auch noch über Wartung, ja über mehrere Jahrzehnte, falls auch mal einfach Probleme auftauchen,
ja,
in diesem Unternehmen in Kontakt steht.
Probleme hoffentlich nicht. Und Wartung, ist das etwas, was ihr irgendwie mitbekommt, dass das Thema ist? Weil ich bin jetzt doch auch schon seit ein paar Jahren Betreiber auch der PV-Anlage. Da wurde nie irgendwas gewartet. Sind ja auch keine mechanischen, beweglichen Teile. Das heißt, im Prinzip ist das ganze System ja auch sehr robust und wartungsarm aufgebaut. Aber natürlich, wenn ich mal Probleme habe oder wenn ich eine Erweiterung vielleicht anstrebe, vielleicht merke, der Speicher war zu klein, dann brauche ich natürlich einen Ansprechpartner, ne?
Ja, nee, exakt. Also in der Regel ist es ja so, dadurch, dass wir keine sich bewegenden Teile haben, ist natürlich ein PV-Speichersystem weniger wartungsarm als eine Kleinwindanlage oder wahrscheinlich auch als eine Wärmepumpe. Man muss aber trotzdem ja sehen, dass wir hier Geräte haben, die sind in der Regel mit dem Internet verbunden, die bekommen Software-Updates und wir merken auch immer wieder mal, dass auch Hersteller nach einem Software-Update nicht nur Probleme behoben haben, sondern auch neue Probleme geschaffen haben, sodass es durchaus auch sinnvoll ist, einfach auch zu gucken, dass wenn man sich auf einen Hersteller fokussiert, im Vorfeld auch zu recherchieren, ja, wie sind denn so die Erfahrungen von anderen Betreibern und Betreibern mit diesem Hersteller. Da können ja Gespräche mit Bekannten helfen, aber auch die Recherche im Internet ist häufig auch sehr aufschlussreich. Es gibt auch Foren, wo man sowas nachlesen kann. Also das würde ich definitiv empfehlen, bevor man sich da wirklich einen Hersteller ins Haus holt, wo man ja vielleicht sich nicht ganz sicher ist, würde ich immer definitiv empfehlen, da nochmal auch wirklich intensiv auch mal eine halbe Stunde Recherchearbeit im Web zu investieren, um einfach die Erfahrung von anderen Menschen mit Speichersystemen von diesem Hersteller herauszufinden.
Ja, wir sind ja jetzt sozusagen schon beim Installateur und dass man schon auf dem Weg ist, sozusagen aktiv nach einem System zu schauen. Das Thema spätestens, wenn das Angebot da ist, kommt ja das Thema, welche Größe des Speichers und bei vielen auch unklar oftmals kW Kilowattstunde lese ich bei mir in der Sonne frei Haus Community auch ganz häufig. Ich habe einen 10 kW Speicher. Nein, wahrscheinlich meinst du einen 10 Kilowattstunden Speicher. Das ist ja vielen gar nicht so klar. Vielleicht einmal ganz kurz als Erklärung. Da ist ein deutlicher Unterschied. Ne? Das eine ist die Leistung, das andere ist die Kapazität. Wie kann man das bildlich sehr schön einmal erklären? Hast du nun vielleicht eine bildliche Erklärung, dass man das sehr schnell, sehr greifbar hat, was ist das eine, was ist das andere?
Genau, also kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn wir das mal einfach mal die Analogie bilden mit einem Wassertank, der im Garten, sage ich mal, die Regenwasser sammelt, also eine Regentonne, dann entspricht das Volumen dieser Regentonne halt der Batteriekapazität, die in unserer Branche als in der Einheit Kilowattstunden angegeben wird. Und der Durchmesser von dem Rohr, wo dann das Wasser rausfließt, entspricht dann der Leistung, die wir ja mit Kilowatt angeben. Das heißt, die Größe der Leistung hat einen Einfluss darauf, auch wie schnell ich den Batteriespeicher entladen kann. Also ein Beispiel, wenn ich einen 10 Kilowattstunden Batteriespeicher habe, eine Leistung von 10 Kilowatt, dann kann ich theoretisch innerhalb einer Stunde diesen Batteriespeicher komplett entleeren.
Ja.
Wenn ich jetzt aber nur eine Leistung habe von 5 Kilowatt, dann ist es so, dass ich halt 2 Stunden brauche. Und weshalb ist es sinnvoll, sowohl auf das Thema Speicherkapazität zu gucken, als auch auf das Thema Speicherleistung. Ganz einfach, wenn ich zum Beispiel abends nach Hause komme und das E-Auto mit 4 kW oder mehr auch lade, dann möchte ich natürlich auch, dass der Batteriespeicher in der Lage ist, hier das E-Auto so zu versorgen, dass möglichst viel zwischengespeicherter Solarstrom, den ich also tagsüber in den Batteriespeicher zu Hause gesteckt habe, dann vom Batteriespeicher in das E-Auto fließt. Mhm. Und da ist es auch einfach relevant, wenn ich halt Verbraucher habe mit hohen Leistungsspitzen, also das
kann... Eine Sauna zum Beispiel.
Ne? Genau, oder auch wenn zum Beispiel gleichzeitig die Waschmaschine läuft, die Spülmaschine, dann kommen wir auch in so einer Größenordnung, wo ja durchaus auch mal 4 kW, 5 kW auch verbraucht werden, allein von diesen beiden Geräten.
Weil wir gerade über die Leistung sprechen, ihr habt ja in euren Untersuchungen immer auch einen Blick darauf, wie effizient sind die Geräte bei verschiedenen Leistungen, insbesondere auch bei niedriger Leistung. Warum guckt ihr euch das so genau an, wie es bei niedriger Leistung ist?
Ja, ganz einfach, weil natürlich so ein Haushalt gerade nachts, also genau dann, wenn ich den Batteriespeicher entlade, ja häufig gar nicht so viel Strom verbraucht. Das heißt, reden wir im Schnitt über einen Stromverbrauch im typischen Einfamilienhaushalt in Deutschland zwischen 100 bis 300 Watt, die so nachts an Grundverbrauch anfallen, durch Kühlschränke, durch Standby-Verbrauch von diversen elektronischen Geräten. Und da ist es halt auch entscheidend, dass genau in diesem Betriebsbereich auch der Batteriespeicher natürlich möglichst effizient betrieben wird. Das heißt, dass ich möglichst effizient den Batteriestrom über den Wechselrichter umwandle in Wechselstrom.
Ja.
Und da ist es einfach so, wenn ich jetzt eine 10 Kilowatt PV-Anlage habe, dann sagt man ja so, dass in der Regel auch der Wechselrichter eine Leistung von 8 bis 10 Kilowatt haben sollte. Und da müssen wir ja sehen, wenn wir jetzt einen 10 Kilowatt Wechselrichter haben, den mit 100 Watt sage ich mal, nachts betreiben, weil der Stromverbrauch im Haus nur bei 100 Watt liegt, dann ist es ja so, dass ich in einer Auslastung von 1% habe seiner Nennleistung. Mhm. Und in dem Bereich sind die Wirkungsgrade halt auch deutlich geringer als im höheren Bereich. Das heißt, ich würde definitiv darauf achten, wenn ich mir ein Speichersystem kaufe, dass beim 100 Watt Entladeleistung nachts nicht ein Wirkungsgrad von 50%, und da sehen wir einige Produkte im Markt, sondern dass wir hier eher in Größenordnung 80-85% uns bewegen.
50%, du sagst das gerade so, aber das bedeutet ja, dass die Hälfte einfach in Wärmeenergie verloren geht.
Genau,
exakt. Also ich heiz meinen Keller zwar, aber mehr auch nicht. Das heißt, ich habe tagsüber meinetwegen eine Kilowattstunde in meinen Speicher durch die PV-Anlage geladen. Und nachts, weil das Ding so ineffizient läuft, gehen 0,5 Kilowattstunden, 500 Wattstunden gehen einfach verloren.
Genau, die verpuffen.
Ja.
Oder anders formuliert, wenn ich halt bei 100 Watt Stromverbrauch im Haus einen Wirkungsgrad vom Wechselrichter von 50% habe, dann muss ich die Batterie mit 200 Watt entladen, um 100 Watt Wechselstromleistung bereitzustellen. Und da sieht man einfach schon.
Also aus Laiensicht, was Akkutechnik und die Effizienz da angeht, ich weiß gar nicht genau, ehrlich gesagt, warum da so viel Verluste, also wir haben ja keine Verluste energetisch, ist ja irgendwo, ne, bleibt Energie erhalten, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Das ist ja wahnsinnig viel. Also 50% finde ich ja grottenschlecht dann.
Okay, also dann werfen wir mal einen Blick darauf und befassen uns mit der Frage, warum denn der Wirkungsgrad jetzt im unteren Leistungsbereich der Wechselrichter sinkt. Also erstmal, was sehen wir überhaupt? Wir sehen hier dargestellt die Leistungsabhängigkeit des Wirkungsgrads eines Wechselrichters, also die bei der Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom halt anfallen. Die Verluste sind da berücksichtigt und das Ganze mal dargestellt zwischen ich entlade die Batterie mit 10 Kilowatt und ich entlade die Batterie mit nur ein paar hundert Watt. Mhm. Und was wir hier letztlich sehen, ist, dass ja über einen weiten Betriebsbereich hier so bis etwa 3 Kilowatt bei diesem Wechselrichter der Wirkungsgrad relativ konstant ist, hier bei über 98%. Und wir sehen hier ganz klassisch, dass dann hier im unteren Bereich der Wirkungsgrad sinkt.
Und zwar nicht nur ein bisschen, ne, sondern drastisch.
Drastisch, genau. Und das hängt einfach damit zusammen, hier mal dargestellt im Hintergrund, ist in Orange die Verlustleistung. Also wenn ich die Differenz bilde zwischen, was packe ich rein in den Wechselrichter und was kommt raus, dann sehen wir hier, selbst wenn ich keinen Leistungsdurchsatz habe, dann fällt hier eine Verlustleistung von 50 Watt an bei diesem Wechselrichter im Leerlauf. Und jetzt ist es natürlich so, dass neben diesen Leerlaufverlusten dann natürlich auch noch zusätzliche Umwandlungsverluste anfallen, wenn jetzt die Leistung höher ist. Das heißt, dieser Wert steigt halt an, sodass wir zum Beispiel sehen, dass hier bei einer Leistung von 4,5 Kilowatt etwa die Verlustleistung sich auf 100 Watt verdoppelt hat. Oder bei 9 Kilowatt Leistung reden wir über 200 Watt Verlustleistung. Mhm. Und dieser Zusammenhang zeigt halt einfach, dass wir hier, je höher die Leistung ist, desto höher ist auch die Verlustleistung. Das Problem, was wir nur einfach haben, dass das Verhältnis von Verlustleistung und Eingangsleistung, also das, was ich reinstecke in den Wechselrichter, natürlich gerade in diesem unteren Bereich hier schlechter ist. Das heißt, wenn ich hier 100 Watt Leistung habe, aber ich 50 Watt Verluste habe, dann ist der Wirkungsgrad dementsprechend halt geringer. Und das heißt, das ist eigentlich mal dieser Grund, weshalb dieser Wirkungsgrad hier unten abknickt. Das sieht man ja häufig auch so in Datenblättern von Speichersystemen, solche Kennlinien. Wenn wir uns das mal im Detail noch anschauen, können wir mal einen Blick drauf werfen.
Ich hätte jetzt höchstens zu dieser Abbildung noch die Frage gehabt, wenn jetzt der Endkunde ein Angebot vorliegen hat, der hat ja nicht automatisch sofort ein Datenblatt von dem Wechselrichter und von dem Speicher da liegen. Wie findet der jetzt raus, wie gut oder schlecht das System ist?
Also wenn der Hersteller ein Datenblatt angeben würde, was der Norm entsprechen würde, dann würde man solche Werte auch direkt auf dem Datenblatt finden.
Also einmal bei Google eingeben, Hersteller, Datenblatt und dann müsste man dazu eine Info bekommen.
Im Idealfall, ja.
Ja.
Genau, in der Praxis ist es natürlich häufig so, dass, sage ich mal, diese Daten so in der Form auch häufig von den Herstellern nicht veröffentlicht werden. Teilweise bewusst, weil man auch weiß, dass man da vielleicht auch unbedingt nicht ganz so gut dasteht, vielleicht zu Mitbewerbern. Ansonsten kann ich dem empfehlen, auch eine Stromspeicherinspektion einen Blick reinzuwerfen. Da haben wir in der Regel auch für alle Speichersysteme genau diese Wirkungsgrade im unteren Teillastbereich aufgeführt. Wir können uns das gerne auch einmal jetzt anschauen.
Ja, gerne. Und ich werde euch auf jeden Fall auch auch gleich noch ein bisschen zu der Studie noch fragen, weil das natürlich, ja, es sind nicht alle Hersteller am Markt sozusagen vertreten und so machen wir gleich. Auch zu Langlebigkeit von Speichern und so finde ich ganz interessant. Vor allen Dingen Speichergröße spielt ja für viele auch eine Rolle. Mhm. Welche nehme ich denn da eigentlich? Was ist sinnvoll, auch wirtschaftlich? Und aber eins nach dem anderen, lass uns mal noch mal ein bisschen bei der Effizienz bleiben.
Gut, okay, dann würde ich sagen, werfen wir einen Blick darauf und werfen mal oder einen stärkeren Fokus auf den Leistungsbereich unter 500 Watt, weil das, wie gesagt, ist ja relevant, wenn ich jetzt nachts das Speichersystem entlade. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir reden hier über einen typischen Stromverbrauch im Hausbereich zwischen 100 und 300 Watt nachts. Und wenn wir uns hier mal die Kennlinie anschauen eines hocheffizienten Wechselrichters, sehen wir hier mal relativ gute Werte. Bei 500 Watt reden wir über einen Wirkungsgrad von 96%, bei 300 Watt von 94% und bei 100 Watt immer noch von 86%. Die Frage ist jetzt, wie groß ist die Bandbreite im Markt? Und auch hier haben wir mal ein Gerät vermessen, was ja eher so die untere Bandbreite von dem abbildet, was man im Markt so bekommen kann. Und da sehen wir hier mal in schwarz dargestellt, dass ja bei 500 Watt bei diesem Gerät der Wirkungsgrad schon so groß ist wie bei dem anderen Gerät bei 100 Watt. Mhm. Und wenn wir natürlich jetzt noch weiter runtergehen von der Leistung her, sehen wir hier bei 100 Watt, dass wir hier über einen Wirkungsgrad von 54% reden. Das heißt, wir sehen halt hier die große Bandbreite der Geräte am Markt.
Ja, darfst du sagen, welcher Hersteller das ist?
Genau, wir haben vor 2 Jahren zusammen auch mit dem Karlsruher Institut für Technologie Speichersysteme eingekauft, die auch vermessen, genau, und uns darauf verständigt, dass wir die Namen nicht nennen. Genau, das sage ich mal, ist jetzt auch nicht, genau, es ist ja immer so, wenn man auch Kooperationsprojekte macht, dann sind solche Projekte häufig auch Kompromisse und den Kompromiss trage ich mit, dass wir diese Ergebnisse veröffentlichen konnten, aber die Namen nicht nennen konnten und wir natürlich einfach auch gewollt sind, dass natürlich die Herrscher ein eigenes Interesse auch entwickeln, Ergebnisse veröffentlichen, weil man muss ja auch so sehen, wenn ich nicht weiß, was ich verkaufe, dann muss man sich auch die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, dass ich die Geräte verkaufe? Und deshalb...
Ihr zeigt denen sozusagen auf, okay, hey, passt mal auf, wir haben gemessen, ihr performt echt nicht cool und habt sozusagen die Chance gegeben, das Produkt weiterzuentwickeln, nenne ich es jetzt mal. Aber was ich halt denke, ist schade, dass jetzt die Endkunden, also der Mensch draußen, der sagt, ich möchte eine PV-Anlage mit Speicher haben, es kann sein, dass er Pech hat und kauft sich genau dieses Gerät. Deswegen frage ich, ob du es nennen kannst, aber ich kann auch verstehen, wenn du sagst, leider nein, aber wäre natürlich mega spannend, ne?
Genau, aber genau, wir wiederholen ja jährlich diese Stromspeicherinspektion und dementsprechend sind wir da optimistisch, dass wir ja da auch noch mehr Licht ins Dunkel reinbringen in den nächsten Jahren und versuchen auch noch mehr auch Hersteller davon zu überzeugen, auch an diesem Vergleich mitzumachen, weil genau, es ist ja so, dass das Effizienzthema ist ja kein, ich sag mal, ist ja kein Luxusthema, sondern es betrifft ja wirklich die reale Wirtschaftlichkeit dieser Speichersysteme, weil ich kann mit einem hocheffizienten Speichersystem jährlich 200 Euro mehr einsparen, wenn ich beim Speichersystemkauf darauf achte, dass ich hohe Wirkungsgrade habe, geringe Standby-Verbräuche im Vergleich zu Geräten, die halt nicht ganz so gut performen.
Ja, das ist ja schon immens, ne? Also 200 Euro pro Jahr einsparen heißt in 10 Jahren schon 2000 Euro. Da kann man also sagen, okay, wenn das Gerät jetzt ein bisschen teurer ist nur, durchaus ist das dann ein Argument dafür, es auch zu kaufen, weil ich einfach über die Laufzeit der Anlage einfach den Effizienzvorteil habe, ne?
Definitiv, ja. Also das würde ich auch nicht unterschätzen, weil ich meine, wir wissen ja auch alle nicht, sagen wir, wie sich der Strompreis entwickelt. Wenn der Strompreis noch weiter ansteigt, dann wird natürlich auch der Vorteil oder der finanzielle Vorteil, den ich von einem effizienten Speichersystem habe, wird noch weiter ansteigen. Und auch gerade, wenn ich hohe Standby-Verbräuche habe der Speichersysteme in der Nacht, also dann, wenn der Speicher leer ist im Winterhalbjahr, ich hohe Strombezugskosten habe, dann legt es natürlich auch zu Buche. Und deshalb würden wir auch immer empfehlen, darauf zu achten, dass der Standby-Verbrauch der Wechselrichter unter 10 Watt liegt von einem Speichersystem.
Okay. Ich hatte das gesehen in der letzten Stromspeicherstudie, dass ihr auch eine Grafik hattet, um klar zu machen, wie es im normalen, typischen Haushalt aussieht. Wann hat man Spitzenlasten? Und um wie viele Stunden geht es eigentlich, wo die Leistung eigentlich relativ gering ist, in der wir gerade gesehen haben, in diesem Bereich, wo viele Speicher halt nicht so gut performen. Mhm. Vielleicht hast du das auch nochmal da, um drauf zu schauen, wann wie viele Stunden sind das eigentlich mit geringerer Leistung und mit höherer Leistung?
Genau, also werfen wir einen Blick darauf, auf die Frage, ja, wie so eine Häufigkeitsverteilung aussieht, also wie viel Stunden im Jahr liegt der Stromverbrauch in der Nacht bei, ja, im Leistungsbereich halt unter 800 Watt. Und da sehen wir hier mal einen Mittelwert von über 30 Haushalten, dass hier doch der Großteil der Haushalte zwischen 100 bis 300 Watt in den Nachtstunden nur benötigt. Das heißt, der Anteil der Energie, der halt bei sehr geringer Leistung halt benötigt wird, ist relativ hoch.
Ja, sprich, anders ausgedrückt, wer eine Sauna betreibt und die aber nur einmal im Monat, das ist zwar dann schön, wenn das dann aus dem Speicher gedeckt werden kann, also 7000 Watt abgedeckt werden können. Aber viel wichtiger ist es eigentlich, dass die anderen Tage des Monats gut performen bei niedriger Leistung, ne? Also diese Spitzenleistung, genau, mal kurz, selbst wenn es da mal kurz zu Netzbezug kommt, ja, egal eigentlich, weil das ist ja das, was wirklich der, ja, Game Changer ist quasi, ne?
Genau, und da ist es natürlich auch so, dass auch gerade das Sommerhalbjahr entscheidend ist, weil wenn die Wärmepumpe jetzt im Winter läuft, dann sage ich mal, hat die auch nicht unbedingt einen großen Einfluss auf die Auslastung meines Heimspeichersystems, weil natürlich nur 20% des Solarstromertrags im Winterhalbjahr anfallen, 80% im Sommerhalbjahr. Das heißt, gerade im Sommerhalbjahr habe ich häufig ja auch geringere Stromverbräuche in der Nacht. Und dementsprechend würde ich das Thema definitiv nicht außer Acht lassen, wenn ich auf der Suche nach einem passenden Speichersystem bin.
Ja. Du sprichst gerade schon die Wärmepumpe an. Das ist ja ein großer Verbraucher, genauso wie das Elektroauto. Das hatten wir vorhin schon einmal kurz. Was würdest du jemandem sagen, der sich einen Speicher zulegt? Wie findet man die richtige Speichergröße raus?
Also man sollte sich definitiv mit der Frage beschäftigen, was kommen an großen elektrischen Verbrauchern in den nächsten 10 Jahren dazu. Mhm. Also wenn ich momentan noch mit einem Verbrenner unterwegs bin und durch Deutschland herumdiesel, dann ist es natürlich so, dass ich wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren auch mal drüber nachdenke, mir ein E-Auto zuzulegen. Mhm. Da würde ich definitiv auch schon bei der Auslegung des Speichers darauf achten, dass ich dann auch den zusätzlichen Stromverbrauch, den ich habe, das ist ein E-Auto, der kann ja je nachdem, wie viel ich zu Hause lade oder halt unterwegs, durchaus eine Größenordnung so 2.000 bis 3.000 Kilowattstunden pro Jahr sein. Und dann natürlich auch noch den Stromverbrauch der Wärmepumpe. Das heißt, wenn ich heute noch eine Gastherme oder eine Ölkessel in mein Haus beheize, würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten 15 Jahren da eine Wärmepumpe reinkommen. Und auch da muss man dann mit dem Stromverbrauch in der Größenordnung zwischen 3.000 bis 5.000 Kilowattstunden pro Jahr rechnen, je nachdem auch, wie das Gebäude gedämmt ist. Ja. Und diese Faktoren würde ich definitiv heute schon berücksichtigen, wenn ich das Speichersystem auslege. In der Vergangenheit war es immer so, dass häufig die Leute immer die Speichersysteme an die Größe der PV-Anlage nur gekoppelt.
Ja, es war ja 1:1, ne? Faustformel, genau. Eine Kilowattstunde auf dem Dach, eine Kilowatt-Peak auf dem Dach, eine Kilowattstunde Speicher im Keller.
Genau.
Das halte ich nicht so viel von?
Nee, würde ich auch definitiv davon abraten, weil diese Faustformel vernachlässigt ja komplett den Aspekt, ja, wie viel Strom verbrauche ich überhaupt im Haus. Wenn ich jetzt wirklich auf viel Platz auf dem Dach habe, einen 20 Kilowatt PV-Anlage baue, aber einen Haushalt habe, wo Oma und Opa nur 2000 Kilowattstunden pro Jahr verbrauchen, dann ist es natürlich so, dass es jenseits von Gut und Böse ist, wenn ich in diesem Haushalt jetzt einen 20 Kilowattstunden Batteriespeicher installiere.
Ja.
Das heißt, man muss immer sowohl die Größe der PV-Anlage als auch den Stromverbrauch mit im Blick haben.
Ja.
Aber wenn wir nochmal zurückkommen, also sagen wir mal typischer Haushalt, 4000 Kilowattstunden Stromverbrauch heute schon, mit E-Auto und Wärmepumpe kommen jeweils, sagen wir mal, nochmal 2500 Kilowattstunden dazu. Das heißt, wir reden in Summe über 9000 Kilowattstunden Stromverbrauch, der sich vielleicht so in den nächsten 10 Jahren einstellt, sobald die Elektrifizierung von dem Haushalt komplett abgeschlossen ist. Dann würde ich definitiv auch darüber nachdenken, wenn ich einen Standard 10 kW PV-Anlage baue, gerne auch mal größer, weil das ist auch ganz wichtig, dass man das im Blick hat. Jede Anlagenerweiterung ist immer mit Komplexitäten verbunden.
Ja, ist unwirtschaftlich, ne? Man braucht wieder ein Gerüst, man muss wieder Planungskosten berücksichtigen, man muss wieder beim Netzbetreiber alles ummelden.
Genau, die ganze Zählerkonstellation im Keller kommt ja auch noch hinzu. Ja. Das ist auch nicht einfacher, macht die ganze Abrechnung. Und deshalb würde ich immer empfehlen, möglichst PV-seitig auf dem Dach einfach gucken, gleich bei der Erstinstallation darauf achten, möglichst viel zu installieren, um halt nachträglich das zu vermeiden, dass ich da nochmal irgendwie ran muss. Beim Speicher ist es natürlich so, dass es tendenziell auch einfacher ist, das Speichersystem nachzurüsten. Mhm. Das hängt aber auch mal ein bisschen vom Hersteller ab. Gerade wenn ich diese Standardsysteme habe, wo die einzelnen Batteriemodule übereinander gestapelt sind, dann kann ich nicht bei jedem Hersteller unbegrenzt in den nächsten 20 Jahren hier die Batteriesysteme noch erweitern. Die Frage ist ja auch immer, wie lange sind überhaupt noch Erweiterungsmodule auch verfügbar, sodass ich das schon auch direkt mal mitdenken würde. Das heißt, wenn ich weiß, dass in 2 Jahren die Wärmepumpe kommt und in 3 Jahren das E-Auto, dann würde ich schon so grob abschätzen, wie groß muss der Batteriespeicher sein, um genau in dieser Situation dann auch mein Haus noch zu versorgen.
Also dann lieber sofort einen großen Speicher oder darauf achten, dass ich jederzeit erweitern kann?
Also ich würde erstmal sagen, sofort eine große PV-Anlage, weil ich bin seit über 16 Jahren in der Photovoltaikbranche und ein Naturgesetz gibt es. Es ist immer besser, morgen die PV-Anlage zu bauen als übermorgen. Mhm. Und das würde ich auch sagen, dieses Gesetz gilt auch weiterhin. Das heißt, wenn man über die Installation einer PV-Anlage darüber nachdenkt, dann würde ich auch definitiv gerade noch in diesem Jahr empfehlen, da aktiv zu werden, weil ja aus dem Bundeswirtschaftsministerium durchaus auch Ankündigungen kommen, die ja sich auch die Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Anlagen haben können. Stichwort Abschaffung der Einspeisevergütung von kleinen PV-Anlagen. Deshalb, wenn, gerne auch dieses Jahr noch aktiv werden. Und bei den Speichern ist es so, da hängt es einfach vom Hersteller ab. Wenn ich weiß, ein Hersteller ist sehr, oder da ist relativ einfach, ein Batteriemodul auch nachzurüsten, dann würde ich ja sagen, erstmal die Anlage installieren und auch gucken, wie läuft sie, wie viel Stromverbrauch habe ich auch wirklich auch nachts, weil häufig man dann auch erst dann im so einem Monitoring-Portal dann sieht, wie die Verbrauchskurven dann in der Nacht sind und wie viel ich wirklich verbrauche. Und dann nochmal nachrüsten. Wenn ich aber natürlich einen Hersteller habe, wo dieses Thema Nachrüsten vom Speichersystem nicht so einfach ist, dann würde ich empfehlen, schon mal ein bisschen mehr zu installieren, weil wir müssen ja auch gucken, während der Nutzungsdauer sinkt meine Batteriekapazität, weil die Alterung der Zellen da zur Folge hat, dass ich halt weniger Energie aus meinem Batteriespeicher nehmen kann.
Und wenn ich jetzt den neuen, also die Erweiterung draufsetze, haben wir dann das Problem, dass die neuen Batteriezellen quasi durch die Verschaltung einfach nur in der Kapazität begrenzt sind, genauso wie die alten, die schon jahrelang installiert sind, ne?
Genau, exakt. Und es kommt ja auch noch ein Punkt hinzu, wenn ich heute einen 10-kilowattischen Batteriespeicher installiere, dann hat er zum Ende seiner Nutzungsdauer nach 15 Jahren oder auch mehr halt nur noch 6 Kilowattstunden. Und ich möchte natürlich mit diesem Batteriespeicher mich auch noch in 10 Jahren oder 15 Jahren über die Nacht retten. Das heißt, dann soll der Speicher auch noch in der Lage sein, den Nachtstrombedarf zu decken. Und dann würde ich definitiv auch einen, sage ich mal, Faktor von 1,3 aufschlagen zu dem heutigen, sage ich mal, Bedarf, den ich nachts habe, um dann einen größeren Batteriespeicher zu installieren, der auch nach 10 Jahren hier in der Lage ist, den kompletten Nachtstrombedarf zu decken.
Ja, wir hatten gerade das Beispiel mit den 9000 Kilowattstunden pro Jahr. Lass uns da noch mal kurz drauf zurückgehen. Also für diesen Fall, wie viel Kilowattstunden Speicher?
Also das würde ich von der Größe der PV-Anlage abhängig machen. Ja. Also wenn ich, sagen wir mal, dazu muss man wissen, eigentlich die Wärmepumpe, die hat nicht so einen großen Einfluss darauf, wie ich den Speicher definiere. Also da würde ich jetzt nicht das anders handeln. Es ist komplett anders bei den E-Autos. Also wenn ich wirklich weiß, ich werde auch in den nächsten 10 Jahren auch immer erst um 18 Uhr oder 19 Uhr zu Hause sein und dann mein E-Auto in die Steckdose stecken, dann würde ich definitiv auch dazu tendieren, den stationären Speicher auch größer zu dimensionieren. Also da auch gerne, das kann man ja ganz einfach abschätzen, wenn ich irgendwie 50 Kilometer pro Tag fahre zur Arbeit und wieder zurück und täglich diese 50 Kilometer wieder nachladen möchte, dann reden wir ja je nach E-Auto in der Größenordnung so 10 Kilowattstunden, die ich da halt reinstecke. Und dann würde ich definitiv auch statt einen 10 Kilowattstunden Batteriespeicher eher einen 20 Kilowattstunden Batteriespeicher auch in einem Haushalt installieren, der nur eine 10 kW PV-Anlage hat.
Ja, jetzt frage ich mal, dynamische Stromtarife sind ja auch ein riesiges Thema und es gibt ja mittlerweile schon, du hast es schon angesprochen, Energiemanagement spielt oft eine Rolle. Es gibt ja Systeme, die wissen, okay, heute Nacht kostet der Strom nur 15 Cent oder vielleicht auch 17, vielleicht auch 20. Aber auf jeden Fall ist er relativ günstig. Und die Entladung des Speichers wird verhindert durch das Energiemanagementsystem. Das wird also gesagt, okay, der Speicher hat Pause, wir kaufen Strom aus dem Netz. Das hieße ja in dem Fall, der Speicher könnte anstatt 20 Kilowattstunden bei 10 Kilowattstunden bleiben. Ich habe weniger Investment, weil ein Speicher ja immer noch relativ teuer ist. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ob das, welche Tendenz das nimmt. Aber das heißt, der Speicher ist kleiner und ich entscheide mich bewusst, ich nehme dynamische Stromtarife, um nachts günstig mein Auto zu laden. Was hältst du davon?
Also dazu muss man erstmal sagen, dieses Thema, ich lade Strom aus dem Netz in Niedrigpreisphasen, ist für mich ja nur relevant im Winterhalbjahr. Mhm. Im Sommerhalbjahr, wenn ich mich zwischen Ostern und Oktober zu 95% selber versorge, ist mir eigentlich komplett egal, wie hoch der dynamische Stromtarif im Netz ist, weil ich mich ja sowieso zu 95% selber mit dem selbstproduzierten Solarstrom versorge.
Ja.
Also das ist erstmal ein Punkt, den muss man ganz klar erstmal im Blick haben.
Finde ich sehr gut, dass du das so sagst, weil es gibt ja sehr, sehr viele Hersteller am Markt, die aggressiv damit werben, wie toll das System ist, wenn es mit KI gesteuert wird und mit dynamischen Stromtarifen und dass ich ja wahnsinnig davon profitiere. Meine Erfahrung ist die, ich habe noch eine relativ kleine PV-Anlage mit knapp 9 kW Leistung. Selbst meine Erfahrung ist die, immer dann, in den Monaten, die du sagst, ne, von O bis O eigentlich, wenn der Strompreis niedrig ist, habe ich selbst entweder den Speicher noch voll vom Tag vorher, weil meine PV-Anlage ja ordentlich was geliefert hat, oder ich erzeuge tagsüber gerade so viel Strom, dass ich selbst nicht weiß, wohin damit. Und ich bin der Grund, warum der Strompreis so niedrig ist.
Exakt. Also das können wir uns auch gerne einmal anschauen.
Ja, gerne.
Also wir haben das auch in der diesjährigen Stromspeicherinspektion diesen Aspekt mal etwas näher beleuchtet. Wenn wir hier mal einen Blick drauf werfen, vielleicht, wenn man diese Grafik zum ersten Mal sieht, ist vielleicht erstmal ein bisschen komplex. Ich versuche sie mal zu erklären. Was sehen wir hier?
Gerne. Vielleicht kannst du mit der Maus wieder so ein bisschen zeigen, dann die Zuschauer auch wissen, wo sind wir hier gerade?
Also was sehen wir hier? Wir haben hier mal dargestellt oder wir haben erstmal die dynamischen Stromtarife für das Jahr 2025 analysiert und uns angeschaut, wie denn so ein typischer Tagesverlauf aussieht. Und was wir hier sehen, ist letztlich für die einzelnen Quartale, also vom ersten bis zum vierten Quartal, der durchschnittliche Tagesverlauf der dynamischen Stromtarife. Also fangen wir erstmal an. Wenn wir uns mal im ersten Quartal das anschauen, also hier die blaue Linie, sehen wir hier zwischen Januar und März, sehen wir nachts dynamischer Stromtarif häufig bei 35 Cent. Dann steigt er hier im Mittel in den Morgenstunden auf 40 Cent pro Kilowattstunde an und sinkt dann in den Mittagsstunden wieder. Und diese bauchige Form, die wir hier sehen, die ist halt schon auch durch Solarstrom induziert. Da sehen wir selbst im Winterhalbjahr tragen die Photovoltaikanlagen in Deutschland dazu bei, dass wir alle weniger für unseren Strom zahlen. Und wir sehen, dass natürlich in den Abendstunden hier der Strompreis beim dynamischen Stromtarif im Schnitt hier ansteigt. Der Knackpunkt, den wir halt einfach haben, ist, dass genau im Sommerhalbjahr, also im dritten und im vierten Quartal, wenn wir uns das mal anschauen, hier zweites Quartal von April bis Juni, sehen wir, nachts ist der dynamische Stromtarif ähnlich, so bei ja etwas knapp unter 35 Cent pro Kilowattstunde. Und hier in den Mittagsstunden sehen wir einfach diesen großen Einfluss der über 100 Gigawatt Photovoltaikleistung, die wir in Deutschland schon installiert haben, die einfach dazu beitragen, dass hier einfach der Strompreis an der Börse günstiger ist und dementsprechend ich auch, wenn ich einen dynamischen Stromtarif beim Stromversorger abgeschlossen habe, auch dann weniger zahle, genau dann, wenn vier Solaranlagen auch Strom produzieren.
Ja.
Und was wir hier einfach sehen, ist, dass die Hebelwirkung, also der Unterschied zwischen was zahle ich mittags und was zahle ich abends, im Sommerhalbjahr am höchsten ist. Mhm. Also eigentlich genau dann, wenn ich mich ja zu 95% selber versorge mit meinem PV-Batteriesystem.
Ja.
Und im Winterhalbjahr ist es so, da ist es tendenziell so, dass einfach die Differenz zwischen, oder die tageszeitlichen Unterschiede im dynamischen Stromtarif geringer sind. Das heißt, die Hebelwirkung ist auch geringer, wenn ich in Niedrigpreisfenster in den frühen Morgenstunden meinen Speicher mit Strom aus dem Netz lade, um dann zum späteren Zeitpunkt diesen Strom dann auch zu nutzen, um dann mich in Hochpreisphasen aus der Batterie wieder zu versorgen.
Vor allen Dingen, wenn ich jetzt nochmal berücksichtige, wir hatten es vorhin ja mit der Effizienz, ich lade im Winter mit einem günstigen Tarif meinen Speicher und entlade ihn dann schlimmstenfalls mit einer geringen Leistung, also mit einer schlechten Effizienz. Das heißt, die Hälfte geht noch wieder verloren. Das heißt ja, die ganze Rechnung geht eigentlich auf, oder?
Genau, das können wir uns auch
oder mal zumindest läuft die Gefahr, ja, darauf zu gehen.
Genau, das können wir uns auch mal anschauen. Das haben wir hier auch in dieser in der Stromspeicherinspektion mal etwas näher beleuchtet. Ja. Was sehen wir hier? Wir sehen die ganze Kette von: Ich beziehe Strom aus dem Netz, ich wandle diesen Strom über den Wechselrichter in Batteriestrom, ich speichere diesen Strom und ich wandle dann den Batteriestrom wieder in Wechselstrom, um damit meine Verbraucher im Haus zu versorgen. Mhm. Was wir hier mal sehen, sind die Wirkungsgrade von einem hocheffizienten Batteriesystem. Wenn wir dieses Batteriesystem mit 4000 Watt aus dem Stromnetz laden, dann sehen wir hier Wechselrichterwirkungsgrad 97%. Das heißt, da sind die Verluste marginal. Dann haben wir noch die Verluste vom Batteriespeicher, typischerweise so bei 95%.
Und Moment, also 95% nicht die Verluste, sondern 5% Verluste. Wir haben also noch 95%.
Exakt, ja, genau. Okay. Also wir haben Wirkungsgrad von im Schnitt bei Batteriesystem von 95%, also 5% der Gleichstromenergie, die ich in die Batterie reinpacke, kommen nicht mehr wieder raus.
Okay. Okay.
Genau. Und dann haben wir natürlich noch die Umwandlung von Wechselstrom, von Batteriestrom in Wechselstrom. Und da sehen wir hier, wenn wir die Batterie mit 200 Watt entladen, dann sehen wir hier Wirkungsgrad von 85%. Das heißt, in Summe reden wir über ein Systemwirkungsgrad von 78%. Das sind jetzt aber Werte für ein sehr gutes System, was wir auch in der Studie analysiert haben. Das sieht beim weniger effizienten System ganz anders aus. Da ist gerade der Knackpunkt einfach, wenn ich hier bei 200 Watt einen deutlich geringen Wirkungsgrad habe von nur 71%, dann ist natürlich mein Gesamtwirkungsgrad hier mit 63% auch geringer. Ja. Das heißt, ich muss natürlich es schaffen, dass mein Preisunterschied zwischen dem Zeitraum, wo ich den Batteriespeicher aus dem Netz lade, dass der möglichst groß ist zu dem Zeitraum, wo ich dann diesen zwischengespeicherten Netzstrom nutze, um damit mein Haus zu versorgen. Das Ganze haben wir hier auch mal visualisiert. Ist vielleicht, wenn man das jetzt zum ersten Mal sieht, auch ein bisschen anspruchsvoll. Ich versuche es ja mal ganz kurz zu erklären.
Ja.
Weil ich kann definitiv sagen, wenn man diese Grafik einmal verstanden hat, dann geht man definitiv ganz anders durchs Leben, weil man dann auch versteht, warum die Effizienz des Speichersystems so wichtig ist, wenn man beim dynamischen Stromtarif versucht, Stromkosten einzusparen, wenn man Strom aus dem Netz lädt. Mhm. Genau, was sehen wir hier? Wir haben hier mal berechnet, wie hoch der Wirkungsgrad sein muss. Insgesamt von der Kette, ich habe den Wechselrichter, ich habe die Batterie und habe nochmal den Wechselrichter im Entladebetrieb. Und wenn wir zum Beispiel einfach mal sagen, dass wir in den Nachtstunden die Batterie laden mit Netzstrom beim dynamischen Strompreis von 25 Cent pro Kilowattstunde, und wir jetzt sagen, okay, ich will halt 2 Stunden später, wenn der dynamische Stromtarif auf 35 Cent pro Kilowattstunde gestiegen ist, die Batterie wieder entladen und damit mein Haus versorgen, dann ist es so, dass wir hier sehen, dass der mittlere Wirkungsgrad für diese Preiskonstellation bei mindestens 71% liegen sollte. Das heißt, wenn der Wirkungsgrad darunter liegt, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn, darüber nachzudenken, den Strom aus dem Netz zwischenzuspeichern, weil einfach die Verluste den kompletten finanziellen Vorteil, den ich hätte, auffressen.
Ja.
Und deshalb muss man immer berücksichtigen, dass natürlich die Zwischenspeicherung von Netzstrom nur sinnvoll ist, wenn die Differenz zwischen Strompreis während des Ladevorgangs und Strompreis während des Entladevorgangs halt
möglichst groß ist.
Ne? Möglichst groß ist, ja.
Jetzt ist es natürlich so, dass ich durch diese zusätzliche Nutzung, durch das Laden aus dem Netz, ja die Zellalterung auch in gewisser Weise vorantreibe, oder?
Genau, also klar, da müssen wir auch unterscheiden. Wir haben ja zum einen eine Alterung, die ergibt sich aufgrund der mechanischen Belastung der Batterie, weil da Elektronen hin und her wandern. Das heißt, wir sprechen hier von Zyklenlebensdauer. Das ist sehr häufig ein Wert, den man auch auf Datenblättern findet oder Hersteller. Wir haben damit im Marketing. Interessanterweise ist es aber eigentlich nicht der entscheidende Faktor bei den Heimspeichersystemen, weil eigentlich häufig die sogenannte kalendarische Alterung viel relevanter ist. Also die Frage, wie sehr beeinflusst die Temperatur, wie sehr beeinflusst der Ladezustand, also wie viele Stunden im Jahr steht der Speicher vollgeladen rum. All diese beiden Faktoren beeinflussen viel stärker die Alterung der Heimspeichersysteme als die Zyklenalterung. Und deshalb würde ich mal die These aufstellen, dass, sage ich mal, klar, die Anzahl der Zyklen gehen hoch, wenn ich jetzt auch Strom aus dem Netz aufnehme. Viel relevant ist aber, wie viele Stunden der Speicher dann auch im vollgeladenen Zustand sich befindet. Also wenn ich jetzt nachts für 25 Cent pro Kilowattstunde die Batterie lade, dann den ganzen Tag die Batterie vollgeladen herumstehen habe und dann, um dann zum Preispeak um 18 Uhr die Batterie zu entladen, dann ist es natürlich so, dass diese ja über 10 Stunden, wo der Speicher dann vollgeladen ist, dass das natürlich schädlich ist für die Batterie. Da wäre es dann vorteilhafter, eher so eine Preisspitze am Morgen dann auch mitzunehmen, um die Batterie wieder zu entladen.
Ja, okay, also es ist, höre ich raus, nochmal schön zu hören, ein vollgeladener Speicher dauerhaft im Keller ist nicht sonderlich gut für die Zellen, sondern dann wirklich ein bisschen entladen ist zuträglich für die Zellen.
Definitiv. Also da muss man auch drauf achten. Also das ist ja auch ein Punkt, der in der Branche häufig völlig vernachlässigt wird, wenn wir über die Auslegung von Speichersystemen reden. Ja. Also alle bauen sich jetzt so große Speicher ein und haben eigentlich gar nicht auf dem Schirm, dass ja natürlich das dazu führt, dass ihr ein Speichersystem nicht mehr zwischen 100% vollgeladen und 0% betreiben, sondern im Sommerhalbjahr ist ja, kann ich ja nur so viel Batterie in meinem Speicher tagsüber reinstecken, wie ich in der Nacht zuvor entnommen habe. Also wenn ich nachts nur 5 Kilowattstunden Stromverbrauch habe, dann betreibe ich halt meinen 20 Kilowattstunden Batteriespeicher nur im Ladezustandsbereich zwischen 100% vollgeladen. Wenn ich 5 Kilowattstunden entnehme, dann landen wir bei 75%. Und das ist natürlich genau der Bereich, wo die kalendarische Alterung deutlich höher ist. Mhm. Und deshalb würde ich da definitiv auch zu bedenken geben, wenn größere Batteriespeicher installiert werden, sollte ich definitiv auch darüber nachdenken, dass ich auch versuche, über ein intelligentes Energiemanagement ein Speichersystem nicht immer komplett voll zu laden, sondern auch dann eher versuchen, eher im mittleren Ladezustandsbereich dann so zwischen 50% und 75% versucht, die Batterie dann zu betreiben, damit ich mir genau dieser Punkt der schnelleren Alterung bei hohen Ladezuständen dann später nicht auf die Füße fällt. Deshalb.
Das ist super interessant, weil ich habe das ganz oft schon in der Community gelesen, dass Leute schreiben, ich habe mir extra einen großen Speicher geholt, damit ich nicht so viele Vollladezyklen habe, sondern dann ist der immer nur zur Hälfte voll oder beziehungsweise zur Hälfte leer und dadurch altert der nicht so schnell. Jetzt ist ja quasi genau das Gegenteil der Fall.
Ne? Exakt, aber da muss man halt unterscheiden zwischen zyklischer Alterung. Ja, die zyklische Alterung wird reduziert, wenn ich einen größeren Batteriespeicher installiere. Das heißt, wenn ich einen kleinen Batteriespeicher habe, rede ich ja über so, wir sprechen in der Branche von äquivalenten Vollzyklen. Das heißt, Pi mal Daumen, 250 Kilowattstunden Strom entnehme ich aus der Batterie pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Hört sich ein bisschen kompliziert an, entspricht aber etwa 250 Vollzyklen pro Jahr. Wenn ich jetzt einen größeren Batteriespeicher installiere, dann kann dieser Wert auch auf unter 200 Zyklen pro Jahr halt sinken, pro Kilowattstunde Speicherkapazität. Ja, die Zyklenalterung sinkt, wenn ich einen größeren Batteriespeicher installiere, aber nochmal, wenn die kalendarische Alterung viel stärker sich die Gesamtlebensdauer eines Heimspeichersystems beeinflusst, dann würde ich doch viel stärker einen Fokus darauf legen, dass ich durch ein sinnvolles Ladezustandsmanagement den Speicher nicht mal komplett volllade und auch einen anderen Punkt natürlich auch hohe Temperaturen vermeide, weil gerade Temperaturen überhalb von 25 Grad sind ja nicht sonderlich wohltuend für die Batterie und deshalb sollte man einfach hohe Temperaturen auch vermeiden, direkte Sonneneinstrahlung, das sind ja auch so Themen, wenn man über eine Außenaufstellung von Heimspeichersystem nachdenkt.
Ja, sind kalte Temperaturen da ähnlich intensiv für die Belastung der Zellen?
Bei kalten Temperaturen kommen noch andere Effekte zu tragen. Gerade im Ladefall ist es so, dass man die Batterie bei Temperaturen unter 5 Grad möglichst nicht laden sollte, weil da wir reden da von so einem Lithium-Plating, was ich da einstellen kann. Das heißt, da findet eine Metallabscheidung in der Batterie ab, was sich auch nachteilig auf die Alterung auswirkt. Das heißt, da kommen noch mal andere Effekte zu tragen. Das heißt, am besten ist es, wenn man ein Speichersystem so im Temperaturbereich zwischen 15 und 25 Grad betreibt.
Ja, macht man das nicht oder hat man ein System, wo zum Beispiel der Wechselrichter mit im Turm verbaut ist und direkt die Wärmeabstrahlung auch schon einen Effekt auf die Zellen unten drunter hat? Von was reden wir dann? Also ist da die Alterung 50% schneller? Also reden wir von, was weiß ich, anstatt 10 Jahre hält das Ding nur 5 oder habt ihr da eine Zahl?
Naja, also es gibt ja auch gewisse Gesetzmäßigkeiten, wo man einfach so sagt, so elektrochemische Systeme und was anderes ist ja eine Batterie nicht. Da kann man durchaus von einer Halbierung der kalendarischen Lebensdauer bei einer Temperaturerhöhung von 10 Grad sprechen.
Okay, also heißt in den Keller stellen. Genau. Also mein Keller hat so 12, 15 Grad das ganze Jahr über, vielleicht mal 17. Aber das ist ja dann anscheinend wirklich der beste Ort, eine konstante, relativ kühle Temperatur. Tue ich das nicht, laufe ich Gefahr, dass meine Batterie deutlich schneller kaputt ist.
Definitiv. Also da haben wir ja auch in der Vergangenheit schon auch gesehen, dass es durchaus auch Heimspeichersysteme gab, die sich nach 10 Jahren Betrieb schon verabschiedet haben. Gerade so die erste Generation, die so im Zeitraum 2013 bis 2016 installiert worden ist. Wenn man aber natürlich darauf achtet, dass es man die Batterie möglichst im Raum betreibt, wo wir jetzt nicht, sage ich mal, die Sauna haben, sondern wo wir halt über humane Temperaturen halt sprechen, dann können wir auch von der Lebensdauer her in der Größenordnung 15 Jahre und mehr kommen mit so einem Heimspeichersystem.
Okay, aber das ist natürlich, was die Wirtschaftlichkeit angeht, extrem wichtig, da zu schauen. Macht euch Gedanken, wo das Ding steht. Natürlich für viele auch ein Thema Sicherheit im Keller, Lithium-Eisenphosphat. Also mich würde einfach interessieren, es gibt ja Zelltechnologien, die sind thermisch ein bisschen bedenklicher. Und ich selbst habe jetzt über die Jahre gelernt, Lithium-Eisenphosphat geht thermisch nicht durch. Ist eine Zelltechnologie, die eigentlich Standard mittlerweile in Heimspeichern ist, oder?
Definitiv. Also das kann man definitiv sagen, dass die Erfolgsgeschichte der Lithium-Eisenphosphat-Batterien sich definitiv im Heimspeichermarkt auch wiedergespielt hat. Also wir kommen ja aus einem Markt, wo ja vor 10 Jahren noch sehr viel Heimspeicherhersteller auf NMC, NCM-Batterien gesetzt haben und wir einfach einen extremen Wandel hin zu LFP-Systemen gesehen haben. Also auf Basis von Systemen, die auf Lithium-Eisenphosphat-Batterien basieren. Und dementsprechend gibt es da verschiedene Gründe, die dazu führen. Sie sind günstiger, sie sind vom thermischen Verhalten bei, sage ich mal, sicherheitsrelevanten Situationen vorteilhafter. Und dementsprechend spricht eigentlich alles dafür, dass diese Technologie auch in den nächsten 5 Jahren den Markt noch beherrschen wird.
Das ist ja ein interessanter Ausblick, sage ich jetzt mal, weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Kanäle auf YouTube auch und natürlich aber auch generell viele Quellen findet man, ja Mensch, jetzt kommt bald die Natrium-Ionen-Batterie. Mhm. Wie schätzt du das ein?
Ja, also da muss man auch mal gucken. Also wir hatten ja selber auch schon vor 3 Jahren in der Stromspeicherinspektion Natrium-Ionen-Batterien bewertet. Das waren noch Systeme, die hatten Westring-Elektrolyten. Die unterscheiden sich sicherlich auch von den Generationen, die jetzt momentan auf den Markt kommen. Aber wir müssen immer sehen, jede neue Technologie muss sich mit der etablierten Technologie, in unserem Fall Lithium-Eisenphosphat-Batterien halt messen lassen. Und da ist einfach die Herausforderung, wir haben bei den Lithium-Eisenphosphat-Batterien, sage ich mal, eine extrem standardisierte Prozesse in der Produktion. Wir haben eine etablierte Technologie, die zum extrem günstigen Preis produziert werden kann. Und da ist es natürlich so, wenn ich jetzt mit einer Technologie im Markt komme, mit deutlich geringem Volumen, dann kann ich nicht von den Skaleneffekten profitieren, die ich halt habe, wenn ich halt auf eine etablierte Technologie halt setze. Ja. Das heißt, alle neuen Technologien, die wir in den letzten 10 Jahren in der Heimspeicherbranche gesehen haben, von Natrium-Nickel-Chlorid-Batterien, Überredoxo-Batteriesysteme, also all das gab es ja auch schon im Heimspeichermarkt. Die konnten sich alle nicht durchsetzen, weil sie teilweise technologisch noch Nachteile hatten, teilweise aber auch preislich einfach nicht mithalten können. Und da muss einfach die Natrium-Ionen-Technologie sich erst noch beweisen, dass sie hier auf Preise kommt, die halt konkurrenzfähig sind, bei vergleichbarer auch Langlebigkeit.
Ja. Du sprichst den Preis an. Erste Frage, was ist deine Einschätzung? Gehen die noch weiter runter für die Heimspeicher, die Preise?
Also da muss man sich so ein bisschen mit der Kostenstruktur auseinandersetzen. Also wir haben ja in den letzten 10 Jahren schon massive Entwicklungen gesehen bei Heimspeichersystemen. Also das erste Angebot von Speichersystemen, was ich 2013 auf dem Tisch hatte, lag noch bei für ein 5 Kilowatt Speichersystem bei 25.000 Euro.
Verrückt, ja.
Genau, das heißt, wenn wir uns heute anschauen, 5 Kilowatt Speichersystem mit Wechselrichter und Batteriezellen kriege ich schon einen Endkundenpreis in der Größenordnung 3.000 bis 4.000 Euro. Das kann auch darunter liegen, kann auch darüber liegen, je nachdem, wie es mit dem Thema auch Notstromversorgung aussieht und auch wie hochwertig die Komponenten sind. Die Preistalfahrt wird weiter nach unten gehen, einfach aufgrund dessen, dass wir ja mittlerweile ja auch schon sehen, dass der Großspeicherbatteriebereich extrem hoch läuft. Das heißt, wir haben die Situation, dass natürlich auch da immer mehr Batteriezellen produziert finanziert werden, die dann dazu führen, solange wir noch diese Überangebotssituation haben, auch im Sale-Bereich, dass natürlich die Preise weiter sinken.
Ja. Ja, total spannend. Und gleichzeitig ist das auch das zentrale Thema bei einer Photovoltaikanlage. Wir hatten es vorhin, du hast gesagt, das Dach voll machen. Also wenn noch Platz auf dem Dach ist und das Geld begrenzt ist, würdest du sagen, noch mehr Module aufs Dach oder erst einen Speicher im Keller?
Also da ist die Antwort ganz klar, mehr Module aufs Dach. Weil eine Nachrüstung der PV-Anlage ist im Nachgang immer deutlich komplizierter, als dass ich noch einen zusätzlichen Batteriespeicher reinhole oder dass ich, sage ich mal, noch zusätzliche Batteriemodule verbaue, weil ich die Batterie noch erweitern möchte.
Ja.
Und deshalb würde ich definitiv eher das Geld aufs Dach packen als in den Keller.
Ja, und dann aber am besten schon einen Hybrid-Wechselrichter direkt installieren, wo ich dann Speicher nachrüsten kann. Also sprich, ein, zwei Jahre später vielleicht, wenn ich ein bisschen wieder was angespart habe, und sage, jetzt wäre es doch irgendwie schön, noch den Speicher zu installieren, dann kann ich das noch machen. Ne?
Genau, also da würde ich definitiv, wenn ich mich heute noch dafür entscheide, noch keinen Speicher zu installieren, definitiv heute auch schon dazu plädieren, auch einen Hybridwechselrichter zu installieren, sodass man auch nachträglich noch die Batterie anschließen kann, ohne dass man groß an der Wechselstrom-Elektrik im Haus was ändern muss, nur um die Batterie da zu installieren.
Ja. Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Ich kann entweder sagen, okay, mir ist maximale Autarkie wichtig, dann brauche ich natürlich mehr Speicher. Und dann gibt es aber die Kunden, wo es wirklich ums Geld geht. Die sagen, es soll sich für mich die Photovoltaikanlage mit Speicher bestmöglich rechnen. Welche Speichergröße nehme ich dann? Also was ist da das beste Maß? Wie finde ich das raus? Wir hatten es vorhin schon über den Nachtstromverbrauch.
Ja.
Ist das eine gute Option oder würdest du was ganz anderes empfehlen?
Genau, also man muss vorweg erstmal wissen, dass natürlich wir zum Zeitpunkt der Installation des Batteriespeichers nie sagen können, was denn wirklich die perfekte Speichergröße wäre, wenn ich die Batterie jetzt in den nächsten 15 Jahren bei mir im Haus betreibe.
Weil ich das Verbrauchsprofil einfach noch gar nicht kenne.
Genau, weil ich nicht weiß, wie das Verbrauchsprofil sich ändert, weil ich nicht weiß, ob noch eine Wärmepumpe, vielleicht E-Auto dazukommen oder ob vielleicht auch noch mal ein Kind dazukommt oder jetzt schneller auszieht als geplant. Genau, dementsprechend muss man vorweg erstmal wissen, also alles, was da draus postuliert wird, dass man die optimale Speichergröße zum Zeitpunkt der Installation bestimmen kann, das ist einfach Quatsch, weil man kann nur abschätzen, was sinnvoll wäre. Mhm. Wir haben uns von der energetischen Seite genähert, was sinnvoll wäre. Und wir können uns natürlich jetzt auch mal von der ökonomischen Seite nähern. Und auch da muss man sagen, ist natürlich so, dass wir natürlich, je kleiner der Speicher ist, desto mehr Zyklen pro Jahr kann ich mit dem Speicher machen und desto günstiger ist die Kilowattstunde, die ich aus den Speichern nehme. Mhm. Von der Theorie her. Wir müssen aber gucken, je kleiner der Speicher ist, desto stärker schlagen auch die Fixkosten, die ich habe, mit Wechselrichter und Installation und alles, was noch dazu kommt, halt zu. Und deshalb würde ich nicht dazu plädieren, möglichst kleinen Speicher zu bauen, weil das natürlich dazu führt, dass ich vielleicht ja mir nur einen kleinen Balkonspeicher nur installiere, der vielleicht nur eine Kilowattstunde Speicherkapazität hat, sondern ich würde schon auch ganz klar dazu plädieren, hier einen Speicher zu installieren, der möglichst mich über die Nacht bringt. Und dann natürlich nicht so viel ja, Sicherheitsfaktoren, Ansätze, damit der Speicher irgendwie auch noch in 10 Jahren mich über die Nacht bringt, sondern ich erstmal versuche, dass ich den Nachtstrombedarf heute decken kann.
Ja, also kann ich schon durchaus nach wie vor sagen, ich mache es einfach mal wieder. Ich habe das mir schon oft gesagt und es gibt viele, die dann sagen, Mensch, da liegst du völlig daneben, Nils, aber ich finde es nach wie vor durchaus legitim zu sagen, Leute, fangt an mit einem kleinen Speicher, also angenommen jetzt, egal welcher Hersteller, es gibt 5 Kilowattstunden, es gibt teilweise 7 oder 8 Kilowattstunden als kleinste Einheit, aber fangt doch erstmal mit einem an, achtet darauf, dass es erweiterbar ist, jederzeit am besten, weil die dann parallel geschaltet sind, die Blöcke. Und macht eure Erfahrungen, weil die Erweiterung kostet letztlich nicht wirklich viel, ist schnell gemacht und vor allen Dingen bekommt ihr sofort ein Gefühl dafür, wann verbrauche ich eigentlich wie viel Strom und kann das viel besser einschätzen, als wenn ich von Anfang an viel Geld in die Hand nehme, gleich, ich sage jetzt mal, 3 Blöcke installiere, schon 15 Kilowattstunden habe und dann feststelle, jeden Morgen ist noch 50% drin, habe ich gar nicht gebraucht. Also gerade wenn es um das Thema Wirtschaftlichkeit geht, lieber Mut haben dazu zu sagen, nee, ich fange ein bisschen kleiner an. Weil wir haben jetzt ja so viel gehört. Der größte Effekt eigentlich, besonders in Niedriglastbereich möglichst ein effizientes System haben, weil das die meisten Stunden sind. Dann das Thema, wenn der Speicher immer voll ist, altert er schneller. Also spricht ja schon dafür, ein System zu haben, was möglichst nah an dem ist, was ich wirklich brauche. Und nicht möglichst könnte ja mal sein, dass.
Genau, exakt. Also da würde ich auch definitiv mitgehen, weil wir ja einfach die Situation haben, auch was ich vorhin schon meinte. Wenn ich jetzt im Haushalt einen 20 Kilowattstunden Batteriespeicher installiere, der Haushalt nachts aber nur 5 Kilowattstunden Stromverbrauch hat, dann ist es natürlich so, dass bei den meisten Herstellern der Speichersystem oder das Speichersystem nur zwischen 100% und 75% Ladezustand betrieben wird, was wiederum nachteilig ist für die Lebensdauer der Speichersysteme. Und deshalb würde ich definitiv da auch deinen Weg gehen, erstmal gucken, was habe ich für einen Verbrauch, wie ändert sich vielleicht auch mein Verbrauchsverhalten, weil bei meiner Mutter ist es zum Beispiel so, dass sie auch ohne Speichersystem auf dem Autarkiegrad kommt von 50% in dem Haushalt. Einfach weil die im Verbrauchsverhalten haben die da zu zweit an die Verfügbarkeit der Solarstroms angepasst und dementsprechend man auch ohne Speichersystem, wenn man auch durchaus bereit ist, mal die Wäsche dann zu waschen, wenn die Sonne scheint oder auch das E-Auto genau dann zu laden, wenn die Bewölkung sich wieder auflockert. Und das sind ja auch wiederum Punkte, die dann auch die Speicherauslegung beeinflussen. Und also deshalb definitiv würde ich definitiv dazu raten, nicht zu groß zu bauen, weil erweitern kann ich immer noch.
Ja, ich habe es ganz oft, dass Kunden mir schreiben oder Zuschauer auch schreiben, Nils, Mensch, morgens um 6 ist mein Speicher gerade leer gegangen. Ich bräuchte aber noch bis 7 Strom. Ich kaufe mir jetzt nochmal 5 Kilowattstunden Speicher, wo ich sage, lass es. Diese eine Kilowattstunde bringt's nicht und dann hast du 4 Kilowattstunden an Kapazität da noch stehen, die du ja gar nicht wirklich brauchst, hast aber nochmal 2000 Euro ausgegeben. Rechnet sich nicht, ne?
Ich glaube, da ist der andere Weg, dass man vielleicht einfach mal guckt, was verbraucht denn da nachts überhaupt noch Strom und kann ich da vielleicht auch von gewissen Geräten auch ausschalten, vielleicht der sinnvollere Weg.
Ja, interessant. Wir hatten es vorhin anhand der Frage sozusagen, wenn ein Geschwisterteil von dir sich eine PV-Anlage kauft, worauf sollte derjenige achten? Wir haben jetzt viel über Effizienz gesprochen, über die Größe. Gibt es noch was, wo du sagst, ey, das ist etwas, das muss man unbedingt wissen, wenn man einen Heimspeicher installiert?
Definitiv. Also ohne Energiemanagement geht heute gar nichts mehr.
Ja.
Also ich würde definitiv bei der Auswahl meines Heimspeichersystems auf Priorität 1 setzen. Wie gut ist der Hersteller im Punkto Energiemanagement aufgestellt? Also es geht um die Frage, sag ich mal, ist es möglich, eine Wallbox vom E-Auto, Solar, Überschuss optimiert zu betreiben? Ist es möglich, die Wärmepumpe in Zeiten zu verlegen, dann, wenn ich viel Solarstromüberschüsse habe? Und ganz wichtig ist das Thema für alle neue PV-Anlagen. Ist es ja so, wir haben eine neue Regelung mit dem Solarspitzengesetz, dass dann, wenn ein intelligentes Messsystem, also ein Smart Meter verbaut ist, wir die Situation haben, dass ich dann in Zeiten, wo der Börsenstrompreis negativ ist, ich das Problem habe, dass ich keine Einspeisevergütung mehr bekomme. Also die Frage ist, wie gut kann der Hersteller die Batterieladung in Zeit negativer Börsenstrompreise verschieben? Wieso ist das relevant? Schauen wir uns hier mal einen Tag an, letztes Jahr im Juli. Was sehen wir hier? Wir sehen das Stromerzeugungsprofil einer 10 kW PV-Anlage. Der Tag war relativ sonnig. Deshalb sehen wir hier mittags Solarleistung bis zu 8 Kilowatt. Und wir sehen auch hier dargestellt in schwarz den Verlauf des Börsenstrompreises. Der war hier in Nachtstunden so bei 10 Cent pro Kilowattstunde und wir sehen hier etwa gegen 9 Uhr, hier ist der Börsenstrompreis negativ geworden. Das heißt, wir haben die Situation, dass genau in dieser Situation, wenn der Börsenstrompreis negativ ist, alle Anlagen mit Smart Meter nicht mehr die Einspeisevergütung bekommen. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch genau dann, wenn ich hier keine Einspeisevergütung mehr bekomme, in diesem Zeitraum auch dann die Batterieladung verschieben. Das heißt,
darf ich kurz einhaken? Das heißt ja, aber ich mit meiner Anlage von 2019 bin davon noch gar nicht wirklich betroffen. Aber seit dem Solarspitzengesetz, alle Anlagen, die danach sozusagen ans Netz gegangen sind, die profitieren nicht mehr von der Einspeisevergütung, wenn der Börsenstrompreis negativ ist. Ne?
Genau, also für alle Anlagen, die nach Ende Februar 2025 installiert worden sind, die letztes Jahr schon Smart Meter bekommen haben, für diese Anlagen gilt ab 1. Januar 2026 die Regelung, dass sie keine Einspeisevergütung mehr bekommen, wenn der Börsenstrompreis negativ ist.
Ja. Genau, und da ist natürlich dann wichtig, ein intelligentes System zu haben.
Genau, weil wenn wir hier die Situation haben, dass hier an diesem 22. Juni hier der Speicher direkt früh laden würde, dann würde ich ja genau dann laden, wo ich ja auch noch die Überschüsse einspeisen könnte ins Netz. Also dann, wenn ich auch noch eine Einspeisevergütung bekomme. Und deshalb ist es extrem wichtig aus meiner Sicht, dass in diesem Energiemanagement auch Börsenstrompreise eingebunden sind und der Hersteller in der Lage ist, die Batterieladung zu verschieben. Das kann je nach Tag auch variieren. Wir können uns das auch mal für andere Tage mal anschauen. Das heißt, wenn wir mal einen Blick reinwerfen und mal schauen, naja, wie sah das jetzt an anderen Tagen aus, dann können wir hier mal schauen. Genau, das ist mal hier der Vortag, hier 21. Juni war das, genau, da sieht das etwas anders aus, das heißt, wenn wir hier mal einen Blick drauf werfen, da ist der Börsenstrompreis erst gegen 11 Uhr negativ geworden und um 16 Uhr ist er wieder positiv geworden, das heißt,
zwischen 11 und 16 Uhr wäre es sehr sinnvoll, dass der Speicher geladen wird.
Genau, und dementsprechend ist es total wichtig, dass ich natürlich ein Energiemanagement habe, was verhindert, dass der Speicher direkt früh lädt, sobald Überschüsse anfallen, sondern erst beginnt zu laden, wenn der Börsenstrompreis negativ wird.
Ja. Wirkt sich das denn so viel aus? Weil ich meine, wenn ich jetzt ein großes System habe, angenommen, ich habe jetzt eine 20 kW Peak-Anlage und ich habe einen 10 Kilowattstunden Speicher, dann läuft die eine Stunde und der Speicher ist voll.
Klar, ja, das ist exakt, aber wir müssen ja schauen, das haben wir hier auch mal analysiert, wenn wir uns mal anschauen, wie viel Kilowattstunden fallen denn da so an? Mhm. Was sehen wir hier? Wir sehen ja hier dargestellt für, sage ich mal, das Jahr 2025, wie viel Kilowattstunden so eine 10 kW PV-Anlage täglich produziert. Im Winter sind es häufig weniger als 10 Kilowattstunden. Im Sommerhalbjahr reden wir bis zu 70 Kilowattstunden, die so eine 10 kW PV-Anlage an einem sonnigen Tag produziert. Mhm. In Rot jetzt dargestellt ist noch der Anteil der täglichen Stromproduktion, der hat in Zeit negativer Börsenstrompreise gefallen ist. Und da sehen wir durchaus auch Tage, wo auch mal 50 Kilowattstunden, 60 Kilowattstunden hier in Zeit negativer Börsenstrompreise produziert worden sind. Da ist natürlich klar, wenn ich ein 10 Kilowattstunden Heimspeichersystem habe, dass ich nur einen Bruchteil davon aufnehmen kann. Trotzdem ist es so, dass wir hier auch sehen, es gibt ja auch durchaus auch Tage, wo ich hier nur 6 Kilowattstunden oder nur 15 Kilowattstunden in Zeiten negativer Börsenstrompreise produziert habe. Und da kann ich mit einem Heimspeichersystem schon auch eine gewisse Hebelwirkung erreichen, dass ich es halt schaffe, genau dann den Speicher zu laden, wenn der Börsenstrompreis negativ ist.
Okay, das heißt aber auch, dass normalerweise dann jede Kilowattstunde, die in diesem Zeitpunkt eingespeist wird, mir keinen monetären Mehrwert bringt als Anlagenbetreiber. Jetzt habe ich eine Community-Idee. Ich möchte Stromsharing in der Community anbieten, wo wir uns gegenseitig Strom handeln und nach Möglichkeit auch noch mehrere Freunde, Familienmitglieder, Bekannte mit in die Community kommen, die keine PV-Anlage haben, die also keinen Strom selbst erzeugen können, sodass ein Handel stattfinden kann, genau mit den Überschüssen. Also ich erzeuge zum Beispiel 10 Kilowattstunden Überschuss und jemand anders in der Community nimmt die 10 Kilowattstunden ab zu einem fest definierten Preis vorher. Man gibt sich die Hand quasi und sagt, okay, für 9 Cent kaufe ich hier den Strom ab. Ja. Netzentgelte kommen da oben drauf, sodass beide aber profitieren. Ich habe nicht mehr das Problem, dass ich keine Einspeisevergütung bekomme und kann also mit meinen 9 Cent rechnen. Mhm. Und der andere Abnehmer profitiert davon, indem er nur noch Netzentgelte obendrauf zahlt. Ich sag jetzt mal, bei mir in der Region sind es, glaube ich, gerade 12 Cent Netzentgelte. Mhm. Die habe ich dann obendrauf noch, bin ich bei 21 Cent, paar Abgaben noch, vielleicht 22, 23 Cent, ist ja recht attraktiv.
Ja, definitiv. Und solche innovativen Geschäftsmodelle werden sich ja jetzt noch mehr entwickeln, weil wir haben ja einfach die Situation, dass auch die Anzahl der negativen Börsenstrompreisstunden pro Jahr weiter zunehmen wird. Ja. Es wird immer attraktiver, Verbrauch in die Mittagsstunden zu verschieben. Und dementsprechend ist es so einfach vorteilhaft auch für uns alle, wenn wir dazu beitragen, mehr Geschäftsmodelle zu entwickeln, wo wir den Verbrauch genau in diese Zeiten verlagern, um dann auch wieder den Börsenstrompreis vielleicht auch mal wieder ein bisschen zu stabilisieren. Weil wir besser gucken. Wir wollen ja jetzt bei 115 Gigawatt installierter Photovoltaikleistung in Deutschland nicht aufhören, sondern ich sage mal, jetzt geht eigentlich die Party erst los, weil wir ja Richtung 200, 300, 400 Gigawatt noch laufen wollen bis zum Jahr 2040. Das heißt, wir in den nächsten 15 Jahren wollen wir...
Muss doch noch eine Menge passieren.
Wollen wir die installierte Photovoltaikleistung in Deutschland halt nochmal im Faktor 4 erhöhen, und da brauchen wir einfach genau solche Geschäftsmodelle.
Ja, ich meine, was auch das Ganze schön zeigt, ist, dass ich als PV-Anlagenbetreiber mit einer großen PV-Anlage von dynamischen Stromtarifen relativ herzlich wenig im Sommer profitieren kann, ne, weil ich dann wirklich selbst so viel Strom habe. Da bringt mir jetzt nichts, wenn der Strompreis negativ ist.
Genau, also das können wir uns auch nochmal anschauen. Also wenn wir einen Blick drauf werfen, wie sieht es eigentlich aus? Hier mal dargestellt ist der mittlere dynamische Stromtarif im Jahresverlauf für die einzelnen Monate, also von Januar bis Dezember. Sehen wir hier eine grüne Kurve für das Jahr 2025, dass hier im Winterhalbjahr der dynamische Stromtarif hier bei über 35 Cent pro Kilowattstunde lag. Und im Sommerhalbjahr eher so bei 30 Cent pro Kilowattstunde. Mhm. Wie wir jetzt hier in Grau dargestellt haben, im Hintergrund Strombezug aus dem Netz eines Haushalts mit sehr großem PV-Batteriesystem. Mhm. Das sieht aber bei kleinen PV-Batteriesystemen auch nicht viel anders aus. Wir sehen halt einfach, dass einfach zwischen März und September relativ wenig Strom aus dem Netz genommen wird. Also genau dann, wenn auch der dynamische Stromtarif geringer ist. Mhm. Und dann, wenn ich halt viel... aus dem Netz benehme, ist auch der dynamische Stromtarif halt höher.
Ja, ja. Also meine Beobachtung auch im Altbau jetzt mit Wärmepumpe und Elektroauto. Ich habe da gerade durch die Wärmepumpe natürlich konstant einen recht hohen Verbrauch. Und da profitiere ich vom dynamischen Stromtarif nicht so sehr, ne? Also mit einem fixen Tarif hätte ich deutlich weniger Nervenkitzel dabei, den Speicher deutlich weniger geladen und entladen. Ich glaube auch, ich habe da noch keine Zahlen zu, aber ich meine wirklich sagen zu können, okay, ich hätte insgesamt einen niedrigeren Verbrauch, weil das Thema Effizienz hatten wir gerade. Ich glaube, bei mir sind sehr viele 100 Kilowattstunden einfach in Wärme umgewandelt worden, so nenne ich es mal. Und das heißt, ein dynamischer Stromtarif, wenn ich ein Fazit ziehen würde in meiner Situation im Altbau, halte ich für nicht sinnvoll in Kombination mit der PV-Anlage und dem Speicher.
Genau, also wer am meisten von dynamischen Stromtarifen profitiert, sind natürlich Haushalte, die keine PV-Anlage haben. Also Haushalte, die vielleicht einfach gebäudebedingt keine PV-Anlage installieren können, aber eine Wärmepumpe haben oder ein E-Auto haben. Obwohl ich tendenziell dann eher Haushalten empfehlen würde, mit E-Auto auf einen dynamischen Stromtarif zu setzen, weil ich da natürlich viel flexibler bin und auch von den geringen dynamischen Stromtarifen im Sommerhalbjahr stärker profitiere.
Ja.
Als bei einer Wärmepumpe.
Ja, das macht Spaß dann, ne? Das Elektroauto laden mit dynamischem Tarif, das ist schon cool. Okay, wir haben super viel über Effizienz, über Alterung von Zelltechniken gesprochen und so. Ihr habt ja in der Studie, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen reintauchen, nicht alle Hersteller, die man am Markt findet, findet man dort auch in der Studie, sondern es ist relativ überschaubar. Ich hatte das Gefühl, dass es 2025 auch noch mehr waren als 2026. Woran liegt das?
Genau, also erstmal muss man natürlich sagen, wir haben über 100 Heimspeicherhersteller, die weltweit aktiv sind. Die laden wir alle auch zur Teilnahme an der Stromspeicherinspektion ein. Das heißt, die haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Da haben natürlich, jeder Hersteller hat dann unterschiedliche Beweggründe, weshalb er halt nicht mitmacht. Klar ist natürlich auch, wir werden niemals in der Lage sein, den kompletten Markt auch mit dieser Studie halt abzubilden. Weil man muss ja auch gucken, die Labortests sind mit Kosten verbunden. Der Hersteller hat einen gewissen Aufwand, um erstmal diese Tests dann irgendwie auch bei unabhängigen Prüfinstituten zu beauftragen. Und dementsprechend, ja, wir sehen, dass natürlich nicht alle Hersteller mitmachen. Wir sehen auch, dass es eine Stromspeicherinspektion 26 weniger Hersteller waren als im Jahr zuvor. Hängt aber auch damit zusammen, wenn natürlich die Messlatte immer höher wird, dann wird natürlich der Anreiz als Hersteller, wenn ich nicht weiß, ob ich wirklich oben mitspielen kann, natürlich auch geringer mitzumachen.
Ja.
Deshalb war es zum Beispiel so, dass wir im Jahr 2018, als wir mit der Stromspeicherinspektion gestartet sind, da hatten wir, sage ich mal, sehr viele auch namhafte Hersteller dabei. Kumulierte Marktanteile aller Hersteller, die da mitgemacht haben, lag bei über 60%, sodass man da auch durchaus ein gutes Bild hatte, wie die durchschnittliche Effizienz aller Heimspeichersysteme im Markt war. Und natürlich mit jedem Jahr, wo diese Stromspeicherinspektion jetzt existiert, natürlich einfach die Situation ist, Hersteller, die diese Ergebnisse im Marketing nicht verwerten können, natürlich auch einen geringeren Anreiz haben, halt mitzumachen. Und von daher kann ich diese Entwicklung auch durchaus verstehen. Man muss dazu sagen, wir versuchen natürlich auch immer wieder auch neue Aspekte mit reinzunehmen. Wir haben diesen Jahr uns ja auch mit dem Thema der Garantiebedingungen auseinandergesetzt. Mhm. Also worauf muss man achten, wenn man ein Speichersystem installiert, bei den Garantiebedingungen, all das kann man ja auch in der Stromspeicherinspektion 2026 nachlesen. Deshalb ist ja die Stromspeicherinspektion mehr als nur der Effizienzvergleich.
Ja, definitiv. Gleichzeitig habe ich da noch ein paar Fragen, weil das heißt ja, wenn ein Hersteller weiß, mit den Gewinnern des letzten Jahres nicht zum Betteln sozusagen, da sehe ich nicht gut aus, also mache ich gar nicht erst mit. Richtig?
Also, man kann es ja auch anders sehen. Also es gibt ja auch einen gewissen Transparenzsog im Markt. Das heißt, solche Vergleichsstudien tragen auch dazu bei, dass ja allgemein erstmal das Bewusstsein ja größer wird. Und das ist uns ja einfach auch wichtig. Wieso machen wir das einfach? Weil uns das wichtig ist, dass wir qualitativ hochwertige Speichersysteme verbauen, die auch einen ökonomischen Mehrwert generieren. Weil nur dann entwickelt sich da irgendwie auch eine Bewegung. Nur dann habe ich irgendwie auch Betreiber von solchen Anlagen, die auch ihren Nachbarn das empfehlen, sowas zu installieren. Und deshalb wollen wir damit ja dazu beitragen, dass allgemein die Effizienz, die Qualität der Geräte besser wird. Das heißt, auch über diesen Standardvergleich der Produkte hinaus haben wir auch, einen gewissen ideologischen Zweck dahinter, weil wir einfach wollen, dass die Technologie noch massentauglicher wird, weil wir haben ja jetzt mittlerweile schon über 2 Millionen Heimspeichersysteme in Deutschland installiert, aber da soll es ja nicht aufhören, sondern wir haben ja insgesamt 16 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland und da müssen wir natürlich Technik installieren, die halt ausgereift ist und da sehen wir so ein bisschen als auch als Institution, die dazu beitragen möchte, dass wir bessere Systeme im Markt sehen.
Ja, verstehe ich und finde ich einen super Ansatz. Und gleichzeitig finde ich es halt, ich gucke die ganze Zeit durch die Brille der Endkunden, also der Eigenheimbesitzer, die noch keinen Speicher haben, dass da möglichst viel Transparenz drin ist. Wie läuft das ab? Ihr schreibt die Hersteller an und sagt, hey, hast du nicht Lust, an unserer Studie teilzunehmen?
Genau.
Also und angenommen, derjenige sagt ja. Was muss der Hersteller dafür bitte zahlen oder wie läuft das ab dann?
Genau, und der nächste Schritt ist, dass wir, wir machen es ähnlich wie Stiftung Warentest. Also das heißt, wir arbeiten mit etablierten Prüfinstituten zusammen. Das heißt, wir arbeiten mit Instituten zusammen, die automatisierte Prüfstände haben. Und da läuft es dann so ab, dass wir, den Herstellern empfehlen, wo sie Speichersysteme vermessen lassen können, weil wir natürlich auch zwischen Prüfinstituten Qualitätsunterschiede sehen. Weshalb wir auch jetzt mit der Stromspeicherinspektion 2027 auch einen komplett neuen Schritt auch noch gehen, dass wir nur noch von uns akkreditierte Prüfinstitute berücksichtigen. Das heißt, die Prüfinstitute müssen vorher bei uns, Labortests nachweisen nach der aktuellen Norm, um halt akkreditiert zu werden. Und nur dann können die Hersteller sich da vermessen lassen.
Okay,
das heißt, es sieht so aus, der Hersteller beauftragt das Prüfinstitut. Und das Prüfinstitut stellt die Messergebnisse uns zur Verfügung und wir, prüfen diese Ergebnisse auf Plausibilität. Also da gab es auch schon Systeme, wo wir, gesehen haben bei Prüfinstituten, die vielleicht nicht ganz so erfahren waren, wo wir dann einfach gesagt haben, die Tests entsprechen nicht den Standards, also können wir diese Produkte nicht in der Studie mit berücksichtigen. Das heißt, wir winken da jetzt auch nicht alles durch, sondern wir haben natürlich auch den Fokus darauf, dass die Ergebnisse auch dem Stand der Technik und Stand der Normen entsprechen. Das heißt, unser Fokus liegt halt darauf zu gucken, nachdem wir jetzt auch im Rahmen der Stromspeicherinspektion schon über 100 Speichersysteme verglichen haben, haben wir, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl entwickelt, worauf man achten muss, wenn man diese Tests auch durchführt. Und unser Fokus liegt halt darauf, dann auch all diese Daten, die halt bei solchen Tests halt anfallen, zu analysieren, zu bewerten, auch zu gucken, wo müssen Nachmessungen gemacht werden, weil da, Unplausibilitäten vorhanden sind, um dann auch wirklich eine Auswahl von Messergebnissen zu haben, wo wir sagen können, okay, da können wir jetzt hinterstehen. Dafür stehen wir, auch mit dem Namen Stromspeicherinspektion ein, weil wir sagen, das geht deutlich über das hinaus, was wir sonst teilweise in irgendwelchen Marketingbroschüren halt sehen.
Ja. Also das finde ich ja super, dass ihr das nochmal prüft und gleichzeitig stellt sich mir die Frage, War es bisher so, also du sagst, es gibt jetzt 2027 ganz klare Vorgaben, wie das Prüfen abläuft und die müssen sich akkreditieren. War es bisher so, dass Hersteller sagen konnten, naja, wir wissen, dass die einen im Prüflabor nicht ganz so genau hingucken, also nehmen wir lieber da und lassen unser System da messen, anstatt beim anderen, die vielleicht doch ein bisschen genauer gucken, oder?
Also ich kann sagen, also die Idee, dass wir diese Akkreditierung machen, die ist schon älter. Also wir müssen ja gucken, wir kommen aus einer Situation mit der ersten Stromspeicherinspektion 2018. Ich glaube, da hatten wir insgesamt mit 6 oder 7 Prüfinstituten zusammengearbeitet. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass sich das auf 2 Institute reduziert hat, weil wir einfach sehen, dass, sag ich mal, der Großteil der Speicherhersteller dahin geht, wo die Expertise sitzt. Mhm. Und auch die Prüfinstitute untereinander auch Vergleichsmessungen machen. Das heißt, die schicken sich das gleiche Speichersystem zu, um dann zu gucken, wie sind die Messergebnisse bei dem einen Institut und wie die Messergebnisse beim anderen Institut bei dem gleichen Speichersystem, um dann auch festzustellen, wo liegen Differenzen.
Okay, ja, ich wollte nämlich gerade fragen, wäre es sonst nicht auch noch eine Möglichkeit? Also ich meine, im Speichermarkt habe ich das Gefühl, es ist sehr, sehr viel Geld, gerade im Heimspeichermarkt. Dass Hersteller A sagt, Mensch, hier Prüfinstitut, nimm doch mal meinen Speicher, misst den mal durch und übrigens in der untersten Schublade liegt auch noch ein bisschen was für dich und mach mal, dass die Ergebnisse schön aussehen. Aber ich habe gerade rausgehört, da guckt ihr ganz genau, dass die Werte plausibel sind, dass das nicht irgendwie komplett abweichend sein kann sozusagen.
Genau, und hinzu kommt auch noch, dass die Hersteller auch eine Selbstverpflichtung und Herstellererklärung abgeben müssen, dass halt auch wirklich Seriengeräte vermessen worden sind, also Standard-Hardware, Standard-Software, weil wir natürlich auch wissen, klar, es gibt Hersteller, die haben irgendwas in der Schublade, was aber nicht veröffentlicht wird oder nicht verkauft wird und dementsprechend wir natürlich auch anhand der Software-Versionsnummern, die auch transparent dokumentieren in der Studie, sodass man dann auch schauen kann, ja, welchen Softwarestand hatten die Geräte. Und wir auch über die Dokumentation der Typenschilder und auch über Fotos dann identifizieren können, was denn da überhaupt vermessen worden ist.
Ja.
Genau, also wir sind dafür alle Aktionen, sag ich mal, die dazu beitragen, dass wir mehr Transparenz im Markt sehen, natürlich offen.
Natürlich ist das dann für einige Hersteller, das verstehe ich auch, ein großes Problem, weil die Absatzzahlen wahrscheinlich massiv einbrechen werden. Und gleichzeitig denke ich aber auch, Leute entwickelt halt einfach von Anfang an geilen Scheiß, auf den die Leute Bock haben. Weil keiner möchte doch ein System kaufen aus Unwissenheit, was nur 54% Effizienz hat.
Wir müssen natürlich aber auch immer gucken, unser Ziel ist es ja eigentlich, irgendwann mal die Stromspeicherinspektion überflüssig zu machen. Mhm. Wieso? Ganz einfach, wenn die Hersteller von alleine ja die Testergebnisse veröffentlichen würden, dann brauche ich mir diesen Vergleich ja gar nicht mehr. Das heißt, sage ich mal, aber weil es halt nicht so ist, dass die Hersteller hier auch nach der neuen Datenblattnorm, die ja auch seit November 2025 gilt, auch ihre Produkte deklarieren, sagen wir halt, naja, solange diese Situation noch ist, müssen wir diesen Vergleich machen, um halt hier mehr Transparenz in den Markt zu bringen. Mhm. Und klar, also ich würde mir auch wünschen, dass wir mehr Geräte sehen, aber wir müssen auch gucken, der Aufwand ist ja nicht ganz so unerheblich, so ein Speichersystem zu vermessen, einzukaufen. Da reden wir schnell mal über auch größere, auch fünfstellige Beträge, wenn man mal einfach 2, 3 Geräte testen lassen will, nie einkauft, vermessen lässt.
Also ich frage ganz interessiert, was ist da der Kostentreiber? Ist das System zu kaufen, das was teuer ist? Oder sind die Tests das wirklich? Ja. Die Zeit, ne? Also ich muss alles durchfahren, ich muss da Strom durchjagen, zig Szenarien testen, mit Elektroauto ohne, mit Wärmepumpe ohne, die Lade-Entladeleistung über Tage beobachten, messen. Also das ist das, was wirklich Geld kostet.
Genau, also einfach die Belegung der Prüfplätze in den Prüflaboren ist der Knackpunkt. Wir reden hier über einen Testzeitraum so zwischen 2 bis 3 Wochen, um all diese Tests der Speicherkapazität, der Leistungselektronik und der Regeleffizienzen halt auch zu fahren. Und man muss auch sehen, die Geräte müssen installiert werden vor Ort, die müssen wieder abgebaut werden, die ganze Logistik dahinter. Und häufig ist es so, nur weil ich ein Speichersystem hinstelle, heißt es ja nicht, dass es automatisch funktioniert. Mhm. Und dementsprechend sind das halt einfach die Punkte, die dann auch dazu führen, dass wir einfach über einen fünfstelligen Betrag reden, wenn es da um die Vermessung von so einem Heimspeichersystem geht.
Also von einem, oder? Ja. Okay. Fünfstellig ist ja jetzt relativ weit die Range. Kannst du das ein bisschen weiter eingrenzen? Oder?
Ja, also ich will jetzt auch keine Marktverzerrung machen, weil natürlich alle Prüfinstitute ihre eigenen Preise machen. Aber da würde ich eher empfehlen, als Hersteller auf Prüfinstitute zuzugehen, zu erfragen, was die Speichersysteme kosten oder auch was die Vermessung der Speichersysteme kostet oder auch auf uns zuzukommen. Wir geben den Herstellern auch mal eine Hausnummer in die Hand. Ich glaube, das ist jetzt aber hier für unser Video jetzt nicht relevant. Okay, ich meine, ich kann sagen, wir reden über 10.000 bis 12.000 Euro in der Größenordnung, was so ein Labortest kostet. Und da muss man natürlich auch sehen, also als Hersteller würde ich sagen, wenn ich zehntausende Speichersysteme verkaufe, dann würde ich sagen, sollte es doch eigentlich ein Selbstverständnis sein, dass der Hersteller auch 10.000 Euro in die Hand nimmt, um das ganze Speichersystem mal testen zu lassen. Mhm. Und idealerweise die Ergebnisse auch noch veröffentlicht, damit alle da draußen wissen, was er eigentlich verkauft.
Ja, finde ich absolut gut den Ansatz und ich finde es total spannend, da mal zu gucken, wie das läuft mit den Prüfinstituten, auch mit den Kosten. Ne? Ich meine, das war so eine Frage, die ich schon hatte, so warum nehmen einige denn nicht teil? Vielleicht sind auch einige sozusagen, die sagen, nee, die 10.000 stecken wir lieber in anderes Marketing oder so. Aber da mal so ein bisschen hinter zu gucken, finde ich total spannend. Hast du noch was, wo du sagst, Leute, wenn Speicher, ich meine, wir haben schon Energiemanagement, Effizienz, aber gibt es noch was, wo du sagst, wenn ihr euch einen Speicher kauft, dann das unbedingt noch bedenken?
Also was ich definitiv empfehlen würde, wenn PV-Anlage, dann noch dieses Jahr. Also wenn ich mit dem Gedanken spiele, eine PV-Anlage zu bauen, dann möglichst das noch im Jahr 2026 unterzubekommen, einfach weil, wie gesagt, die Rahmenbedingungen wären nicht besser. Mhm. Und speichertechnisch definitiv würde ich immer empfehlen, das Thema Notstrom mitzudenken. Mhm. Weil wir sehen ja einfach, die Welt da draußen wird nicht sicherer.
Leider, ja.
Und gerade in Berlin sind wir auch sehr sensibilisiert für das Thema Stromausfall, auch über mehrere Tage. Mhm. Und da würde ich definitiv immer dazu empfehlen, Leute, baut euch ein Speichersystem, was auch notstromfähig ist. Und ganz wichtig, ein Speichersystem, das nicht nur notstromfähig ist, sondern auch in der Lage ist, beim Stromnetzausfall sich von der PV-Anlage mit Solarstrom nachladen zu lassen, damit ich halt auch mehrere Tage überbrücken kann.
Ja, also Stichwort Schwarzstartfähigkeit am nächsten Morgen und aber auch eine Inselanlage sozusagen. Ne?
Genau, PV-Nachladefähigkeit. Also das ist gerade auch mit Hybridwechselrichtern einfacher umzusetzen als mit AC-koppelten Systemen, wo ich separate PV- und Batteriewechselrichter habe. Und deshalb würde ich auch eher dazu plädieren, einen Hybridwechselrichter zu installieren.
Ja, haben wir bisher noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber du hast es gerade noch mal in den Topf geworfen, aber mittlerweile ist es auch wirklich nicht mehr so häufig. AC-gekoppelter Speicher oder DC-gekoppelter Speicher, du hast gerade schon gesagt, ne? Ich hatte selbst früher ein AC-gekoppeltes Speichersystem, das heißt, ich hatte erstmal die Wandlung von Gleichstrom vom Dach in Wechselstrom, dann den Wechselstrom wieder in den Gleichstrom im Speicher und beim Entladen aus dem Speicher wieder Wechselstrom, ist nicht so effizient, deswegen wird mittlerweile eigentlich immer, wenn Neubau, auch mit einem DC-System, also mit einem gleichstromgebundenen System gearbeitet, oder?
Genau, also wenn wir uns Installationszahlen anschauen, dann sehen wir schon, dass 9 von 10 PV-Speichersysteme einen Hybridwechselrichter haben und eigentlich die klassische Konfiguration AC-gekoppeltes Batteriesystem mit Batteriewechselrichter und separaten PV-Wechselrichter nur noch eine Nischenanwendung ist.
Ja. Johannes, ich wünsche dir mit Akku mega viel Erfolg, dass das so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt. Und vor allen Dingen danke für deine ganzen Tests, danke für deine ganze Zeit, jetzt gerade hier diese Fragen zu beantworten. Und guckt euch die Studie, die letzte Stromspeicherstudie, gerne an. Die verlinke ich unterm Video auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein Video drüber gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, auch gerne nochmal anschauen. Vielen, vielen Dank für deinen ganzen Einsatz da. An dieser Stelle schneide ich mich nochmal kurz rein, denn ich hatte euch ja am Anfang versprochen, es gibt eine Checkliste und dieses ganze Gespräch hatte sehr viel Informationen. Ich habe das zusammengefasst in 10 DIN A4 Seiten, aber ganz klar gegliedert in 9 Unterpunkte, damit eure Speicherauswahl gelingt. Also zum Beispiel vor dem Kauf, was ist da zu beachten, dein Ziel, dein Bedarf klären, Versorgungssicherheit, Notstrom, ist das ein Thema für dich? Dann Speichergröße und Leistung bestimmen etc. All das findet ihr hier drin. Hier unten drunter unter dem Video verlinke ich das für euch und wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem Weg zum eigenen Speicher, dass das Projekt gelingt. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, damit unterstützt ihr mich hier mega, um weiterhin auch so spannende Gäste an den Tisch zu bekommen. Bis bald und sonnige Grüße.